Sie sind endlich da, die Abo-Pläne von Sony PlayStation, ob sie mit dem Game Pass mithalten können und warum Gregor, Wirt und ich im Kino waren, das sehen wir jetzt. Viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Ausgabe des Game Talks. Das Trio ist wieder zusammen. Hallo Wirt.
Hallo Leute.
Hallo Gregor.
Hallo, hallo.
Hallo alle zusammen da draußen. Wie geht's euch, ihr Lieben? Komm, erzählt's mir. Ich muss hier Stimmung.
Wir sind doch alle noch im Rausch. Ja. Im Rausch der Geschwindigkeit.
Ich habe gerade gesehen, Gregor, dass du noch ein Video geschaut hast. Willst du uns von diesem Video erzählen?
Nein, ich lasse lieber ein kleines Stoßgebet raus.
Nicht schlecht.
Ganz schnell, ne?
Wir wollen heute über verschiedene Themen sprechen, unter anderem, wie eben gerade schon kurz erwähnt, über das neue Abo-Modell von Sony PlayStation. Sie haben es endlich geschafft. Sie haben dir das Game Pass-Pendant für die PlayStation veröffentlicht, lustigerweise mit Ansage.
Sie haben es angekündigt und veröffentlicht wird es in 2 Monaten oder so ungefähr?
Ja, die Pläne haben sie veröffentlicht.
Die Pläne. Kein Trailer, keine Direct oder State of Play oder wie es heißt. Wir haben einen Blogpost.
Ganz no? merkwürdig. Also State of Play hätte ich auch zumindest erwartet, weil dann kann man es irgendwie noch besser verbildlichen. Man sieht dann halt auch, welche Spiele man hat.
Ist es mehr dann davon, wir schrauben bis in der letzten Sekunde an den Menüs und was auch immer wir da zeigen können oder versuchen dann noch ein paar exklusive Spiele uns zu sichern, die Microsoft noch nicht geschnappt hat. Ich weiß nicht, es war ein bisschen underwhelming, so die Art der Ankündigung. Der Inhalt, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber noch kitzelt es irgendwie nicht so wie beim Game Pass, muss ich sagen, so von dem, was mir da bevorsteht bei Sony.
Ja, deswegen würde ich tatsächlich ganz gerne mit euch darüber sprechen und schauen, was da für Potenzial hinterliegt oder ob wir das überhaupt nicht brauchen, was diese Geschichte angeht. Vorher möchte ich aber den Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar habt ihr jeweils ganz komisches Merchandise oder Spiele, die nicht mehr relevant sind. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach, wir haben es letzte Woche eigentlich schon ganz kurz angesprochen. Und zwar, wir wollten ins Kino. Mhm. In den neuen Sonic. Übrigens nicht gesponsert oder so. Das ist einfach aus unserem eigenen Pleasure, weil wir da Bock drauf hatten.
Natürlich.
Sonic 2, wir waren tatsächlich im Kino, wir haben ihn nicht in UV gefunden. Kein Idris für mich.
Es ist kein Idris für dich da gewesen, wobei Knuckles hatte auch eine adäquative Stimme, muss man sagen.
Sie war sexy.
Und der Eintrittspreis war es auf jeden Fall wert, um deine Reaktionen zu sehen.
dieses
Kopfschütteln und Hände halten und alles. Dieses,
Nein.
Dazu gleich mehr, bevor wir in-depth in die Kinoanalyse reingehen. Ihr habt das ja schon bei uns gesehen. Auf Kino Plus gibt es natürlich von unserem lieben Kollegen Daniel Schröckert und Team eine ausführliche Review zu dem ganzen Geschehen.
Was wissen die denn schon über Sonic?
Deswegen, ich wollte hier gerade die Überleitung machen, aber wo sind die richtigen Experten? Wo sind die Leute, die Sonic atmen und Sega wieder ausatmen? Ja, die sitzen hier am Tisch und damit meine ich die beiden. Ich habe nichts damit zu tun.
Moment. Deine erste Konsole ist eine Sega-Konsole.
Das stimmt. Also, selbst Sonic war mein allererstes Spiel.
Siehst du eigentlich, bist du mehr Sonic-Fan als ich?
Weil ich daran gedacht habe, wie gesagt, Ilias hat eine spezielle Bindung dazu, habe ich dir das beste Sonic-Spiel aller Zeiten mitgebracht heute. Sonic the Hedgehog 2006.
Das mit Abstand grauenhafteste Spiel, glaube ich, das ich im Plattformer-Genre kenne. Ich weiß nicht, ob Balan Wonderworld dann ranreicht. Bin mir nicht sicher.
Es ist das Balan Wonderworld seiner Zeit, aber Balan Wonderworld ist besser. Das kann ich unumwunden sagen, weil ich beide gespielt habe, ja. Und ich mache nicht nur wegen des Sonic-Films, aber ich bin gerade aktuell so ein bisschen beim Durchgehen der PS3-Library. Ich habe mal wieder zugeschlagen. Es war mal wieder Zeit, sich mit der Trash-Sammlung ein bisschen zu vergrößern. Ich habe meine CD-Tasche, habe noch mal für knapp 80 Euro, ich glaube jetzt 40 Spiele oder so mir geholt.
2 Euro pro Spiel, kann man machen.
Und da habe ich gesagt, komm, die 4 Euro nehme ich noch mal in die Hand.
Hattest es vorher noch gar
natürlich nicht. Also, wozu brauche ich immer ein Sonic 2006 on hand? Kommt demnächst im Retro-Club noch ein bisschen was dazu, aber ich hab's wieder reingetan und es ist absoluter Sondermüll. Ich weiß nicht, wie man das rausbringen konnte.
Aber da gibt's eine schöne Liebesgeschichte zwischen ihm und der Prinzessin.
Der menschlichen Prinzessin.
Okay, wo ist
das? Sonic the Hedgehog 2 im Kino. Ich hatte Spaß, muss ich sagen.
Bevor wir auf den Kinofilm gehen, sorry, aber ich habe kurz Material von Sonic the Hedgehog 2006 angemacht. Und auf den ersten Blick sieht's gar nicht so trashy aus.
Die Cutscenes sind cool.
It's no use! Auf dem ersten Blick sieht's gar nicht so trashy aus.
Naja, wenn das Spiel anfängt wie so ein 2000er-Jahre-Actionfilm, ja, wo Sonic Todesroboter killt und dann die Prinzessin ganz geil auf den wird. I don't know, es fängt schon komisch an.
Mhm. Uns hört man auch als Podcast. Erklärt mal, was geht hier eigentlich ab? Was sehen wir? Wir sehen Dr. Robotnik, der
aber sehr menschlich aussieht,
halbwegs vernünftig gerendert ist. Ja. Wir sehen Sonic, der eine holde Maid durch die Gegend trägt und beschützt vor verschiedenen komischen Raketen.
Natürlich.
Wir sehen irgendein komisches Fury-Wesen, dessen Namen ich nicht kenne.
Silver. Silver, natürlich.
Mhm.
Ich geh einfach immer nach der Farbe.
Ich spule mal ein bisschen vor. Oh Gott,
und da fängt's an. Es ist alleine, also ich habe den Anfangspart nochmal gespielt und wie oft dieses Game von Ladezeiten unterbrochen wird, wo du zwischendurch mal 15 oder 20 Sekunden hast, um einfach nur den Hintergrund zu wechseln, damit der CPU-Kollege einen Satz sagen kann. Es steuert sich, als ob Sonic die Schnürsenkel zusammengebunden sind und dann wurden ihm die Beine gebrochen. Du kannst in der Gegend runterfallen, die Animations, also das, was wir jetzt hier gerade sehen, die Leute, die es nicht als Podcast hören, werden wahrscheinlich auch gleich nochmal ein paar Gespräche mit Leuten da sehen, wie komisch diese Figuren da alle animiert sind.
Was
ist mit dieser Stadt? War gerade vor 5 Sekunden war da noch ein Missile-Angriff und jetzt sind da alte Opas in ihrem Freizeithemd und schlagen sich die Hände über den Kopf und wollen kein Geld für die Geschenke für Sonic, die sich nicht wundern, warum läuft da ein anthropomorpher Igel durch die Gegend? Aber gut.
Das war Sonic 2006. Davon sind wir zum Glück sehr, sehr weit entfernt. Wir haben jetzt Sonic 2 gesehen, der ja im Großen und Ganzen relativ solide Wertung abgestaubt hat.
So sehr ähnlich wie der erste.
Und du hast es gerade gesagt, Gregor, du hattest Spaß im Kino.
Ja, also wir und ich hatten uns ja schon den ersten damals angeguckt, auf gut Glück, sagen wir es mal so, weil du kannst ja nicht wissen, was du konkret bei einem Videospielfilm erwartest. Und es waren ja keine guten Vorzeichen beim ersten Film. Ja, diese ganze Chose das erste Rendermodell sah nicht gut aus, die mussten mitten in der Entwicklung dann einen Sonic bauen, der besser ausschaut. Na? Aber tatsächlich, es ist so ein kleiner, unterhaltsamer Film für Kids.
Es ist ein Film für Kids, muss man auch sagen.
Genau, der erste und der zweite auch. Ja. Du hast tatsächlich eine echt gute Performance von Jim Carrey als Dr. Robotnik. Mhm. Na, also schön, Jim, zwar zu gleichen Teilen Jim Carrey, auch, aber Robotnik fängt er auch ganz gut ein.
Vermutlich auch seine letzte Rolle vielleicht.
Vermutlich, ja, genau. Direkt, wo wir aus dem Kino rausgegangen sind, Jim Carrey tritt zurück vom Schauspiel.
Dann wäre auch so.
Nein. Oder das bedeutet, er kriegt noch ein paar Chaos Emeralds extra dann vor das Haus gekippt für Sonic 3.
Ja, vielleicht.
Der ist doch in Sonic 3, ist er doch noch dabei.
Hoffe ich mal. Also ohne ihn würde ich es mir auch nicht angucken wollen. Die haben die Charaktere gut getroffen. Ich war erstaunt darüber, dass Knuckles tatsächlich sehr cool geworden ist hier. Also vergleichsweise, der tendiert in den Spielen doch irgendwann so ein Standard-Abziehbild, so Grumpy-Typ oder sowas. Oder enorm blöd. Bei Sonic Boom.
Sonic Boom, ja.
Hier ist so eine nette kleine Geschichte, gute Special Effects und so weiter. Ob man jetzt über die Gags lacht, ne? Das ist natürlich viel mit den Menschen, die da unterwegs sind. Oder ich spreche nur mal diese eine Szene in der Bar an, die ein bisschen länger geht. Mhm. Ich sag mal, wenn ich 7 Jahre alt wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, den hole ich mir auf Blu-ray. No? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich gucke den auf Netflix wahrscheinlich oder wo der gestreamt wird. Aber ihr versteht, was ich meine. No, den würde ich dann nochmal schauen als Kind.
Ich erinnere mich, wie kurz vor Ende die große Revelation kam und Gregor wirklich auf seinem Stuhl hin und her gehüpft ist.
Ja,
also wirklich, so ein bisschen.
Das ist der in Reality gewordene Sega-Nerd, der neben mir saß.
Das war ich hatte recht. So sieht das aus mit Sonic the Hedgehog. Ich trage dieses Shirt nur ironisch. Sonic.
Ich habe sie tatsächlich auch noch mal aufgeführt. Das ist übrigens das allererste Modell gewesen, um noch mal die Erinnerung wachzurufen.
Da haben wir übrigens
auch die ganzen Missiles von Sonic, von The Hedgehog 2006.
Genau, da sind sie angekommen jetzt hier gerade. Aber wie konnte man denn denken, dass sowas... Ich weiß ja nicht, ne? Haben sich gesagt, wir machen einen Comicbook-Movie, aber das soll ein bisschen realistischer ausgehen, oder ein Videogame-Movie, damit die Leute das nicht für einen Videogame-Film behalten. Das ist so ein realistisches Comic-Tier, damit die Leute denken, hey, das ist sowas wie Schreck.
Die haben eine Szene gegeben, menschliche Szene. Ja. What the hell?
Ja, die hat er ja auch, aber sonst in seiner Sammlung an der Wand.
Ja, das ist alles viel, viel realistischer. Die Augen sind viel, viel kleiner. Die Nase ist viel realistischer, eine richtige Igelnase, die so ausdefiniert ist auch. Ganz, ganz schlimm Horrormaterial, auch die ganz langen Beine und so, richtig weirder Shit.
So, Uncanny Valley ist ja immer ein Konzept, das einen so oder so dann betreffen kann, den einen mehr, den anderen mal weniger. Hier war es irgendwie so, es sieht eher aus wie so eine misslungene Mutation oder irgendwie sowas. Ne? Ich hätte erwartet, dass die ersten Worte aus seinem Mund sind, bitte töte mich!
Es ist viel zu menschlich, also diese langen Beine, langen Arme und so weiter, das ist halt so fast schon menschliche Proportionen. Und ich glaube, das war in dem gleichen Jahr, wo dann Detective Pikachu erschienen ist.
Mhm. Ja.
Oh,
ja.
Und da haben sie ja den Trailer gesehen. Und dann wurde es, glaube ich, angepasst.
Nee. Oder andersrum. Es hat nicht nur mit dem Pikachu-Trailer zu tun gehabt, sondern hauptsächlich auch wegen dem Backlash.
Ja, super viele Leute
fanden das einfach richtig scheiße.
Der Pikachu-Trailer kam besser an, auf jeden Fall. Ich habe den Film jetzt immer noch nicht gesehen. Ist nicht so meins.
Der ist echt gut.
Ich muss sagen. Ja, ich bin mir auch sicher, dass das ein guter Film ist. Die haben trotzdem ganz nette, also vom Trailer ausgehend, Interpretation der Charaktere in CGI-Form dann hinbekommen. Ne? Und dann ist es fast schon hinfällig, ob sie einen guten Film machen oder nicht. Bei Sonic war es so, ey, das Internet hat gebrannt vor Hate und Gelächter, sozusagen, als er rausgekommen ist. Und der hat ja dann dementsprechend die Mache dazu forciert, nochmal dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ob sie viel mehr fertig hatten, als das, was wir im Trailer gesehen haben. Ne? Weil sowas dauert ja eh sehr lange.
Ja, wobei, ich erinnere mich, dass der Release auch verschoben wurde, um ein halbes Jahr.
Genau.
Und deswegen, also ich gehe mal davon aus, dass da schon ein bisschen mehr fertig war und dass sie dann nochmal anfassen mussten. Was ich persönlich ziemlich cool finde, auch ein ziemlich krasser Move, weil dir einfach viel Kohle entgeht.
Ja, solange die Animationsstudios nicht überarbeitet wurden
und
nicht
zum Crunchen
gezwungen wurden und vernünftig bezahlt wurden.
Ja.
Also ich hoffe, das impliziert die Verschiebung des Filmes und so weiter. Ich habe mich da jetzt nicht groß informiert im Vorfeld, um zu sehen, wie genau das ist. Vielleicht sind das auch Enthüllungsartikel, die dann auch kommen werden. Mhm. Ich finde, es war die richtige Entscheidung und das hat der Erfolg des Films ihnen ja auch recht gegeben, weil dann lenkt zumindest, selbst wenn exakt der gleiche Film gewesen wäre mit dem alten Sonic-Modell, das alte Modell hätte davon abgelenkt, ob der Film Spaß machen kann oder nicht. So konntest du dich auf den Film konzentrieren und das ist ein unterhaltsamer Kinderfilm eben gewesen. Beim neuen muss ich eben auch sagen, ich hatte so ein bisschen Bammel davor, der ist ja über 2 Stunden lang.
Ne?
Ja, der erste ist 1,40 oder so, ist auch jetzt nicht gerade kurz für einen Film für Kids und so, aber ich habe die Länge nicht wirklich gespürt beim zweiten jetzt hier. Es gibt so eine Handvoll Szenen natürlich, wo sie mal, jetzt fokussieren wir uns auf die Menschen, aber die waren kurz und abwechslungsreich genug, dass ich jetzt das nicht zu sehr vermisst habe. Also ich bin danach nicht rausgegangen, also ich habe nicht das WrestleMania-Gefühl gehabt, wann geht's denn endlich vorbei?
Also ich fand, die Menschen waren ab dem zweiten Drittel ein bisschen zu viel. Also am Anfang war es halt so, ja, wir machen Urlaub, wir sind jetzt mal weg, Sonic, mach du mal hier alles alleine. Da dachte ich so, okay, cool. Die Menschen, die mich immer sonst gestört haben in dem Film, sind jetzt weg. Und nur Sonic, Robotnik, Tails und Knuckles sind da. Das ist so das, was ich haben wollte. Und so gegen Ende im letzten Drittel des Films, da dachte ich so,
Es gibt ein paar.
Viel zu viele Menschen.
Es gibt ein paar Kritiken, die sich beschwert haben, zu wenig Menschen da drin.
Nee.
Ja. Und ich verstehe es von einem Punkt aus, weil so manche Stories, die die aufgeworfen haben, die sind jetzt vorbei nach der Hälfte des Films. Das werden wir nicht mehr erwähnen, was die Menschen und so weiter angeht. Also wenn ihr schon Storylines erzählt, gibt's da nicht noch einen Payoff, nicht irgendwas, was das irgendwie impliziert? Oder soll das das Setup für den dritten Teil sein?
Ich weiß nicht. Das würde ich aus dem Gesichtspunkt verstehen, wenn die Storys halbwegs interessant wären. Aber sie sind da wirklich boring.
Es ist ein Kinderfilm. Und so sollte man auch den Film sehen und nicht irgendwie erhoffen, okay, ich bin jetzt 30, 40 Jahre alt, ich bin Sonic-Fan der ersten Stunde und der muss mir jetzt gefallen, weil der Film für mich ist. Nein, das ist er nicht.
Ist
nicht für euch.
Es ist ein netter Bonus, wenn alte Männer wie ich unterhalten werden in diesem Film. Aber man muss eben sagen, Kids und jüngere Sonic-Fans werden auf jeden Fall ihren Spaß damit haben. Das Schöne daran ist, dass es auch, das ist ein komischer Satz, aber das ist die Vorlage mit Respekt behandelt. um den Igel und den Fuchs, die durch die Gegend fliegen und so weiter. Weil die Charakterisierung von den Sonic-Figuren, Tails haben sie super hingekriegt, Knuckles, Sonic war ja eh.
Knuckles war für mich eigentlich so das Highlight.
Ja, und auch die Interaktionen untereinander und was sie so gemeinsam gemacht haben. Es ist sehr angelehnt, viele Sachen an Sonic Adventure. Also rein so, was so die Bildsprache angeht, wo sie unterwegs sind, bestimmte Sachen, die man da sieht. Und ich glaube, storytechnisch wird sogar in Sonic Adventure 2 so reinführen für die Leute, die ganz hardcore in Sonic drin sind. Bleibt zur Post-Credit-Scene.
Ja, da gab's nochmal dieser Boom! Aber was ich auch wieder beobachtet habe, sehr viele Kinder mit ihren Eltern im Kino.
Oder die Eltern mit ihren Kindern.
So.
Damit sie eine Ausrede haben, dass sie selber reingehen wollen.
Und bei den richtigen Momenten hat niemand irgendwie so, wie bei uns damals, bei dem Sonic-Meme irgendwie so, ist einer abgegangen oder als Tails gezeigt wurde, weil ich kann mich noch erinnern, als wir im ersten, ersten Teil im Kino waren, waren wir so, oh, Tails wird gezeigt. Alle Kinder so,
who the hell?
Bunte Farben.
Bunte Farben, keine Ahnung.
Gib mir mehr Zucker.
Und Gregor und ich so, Tails!
Muss man auch fairerweise sagen, dass wir die einzigen, also unsere Reihe war die einzige, die irgendwelche weirden Töne
ja, von sich es war, hat. Es war ein Freitagabend, muss man eben sagen. Ich weiß nicht, ob dann Familie mit Kindern eher dann Vormittagskino gehen würde oder am Wochenende, das speziell machen wir jetzt nicht, die Freitagsabend-Kinogänger sind. Mhm. War jetzt auch nicht rappelvoll, aber das kannst du in Pandemiezeiten ja nicht wirklich dann dem Kino einrechnen oder nicht.
No. Absolut. Ihr würdet sagen, dass man den Film durchaus empfehlen kann, oder?
Ja, also wem der erste gefallen hat, more of the same. Ne? Und viel Fanservice dabei. Oh, wenn ich mir eine Sache hätte wünschen können, aber vielleicht war ich doch zu unaufmerksam. Der Soundtrack hat für mich ein bisschen zu wenig Sonic-Musik referenziert. Ich will jetzt nicht, dass die dann 8-Bit-Tunes oder sowas dann da abfahren lassen, aber die hatten so viele Szenen und erinnerungswürdige Sachen. Gibt so... Sagen wir, eine Szene werde ich mal erwähnen, wo er im Wasser ist und dann keine Luft bekommt. Mhm. Ne? Und denkt man natürlich sofort, oh,
das ist eine Steilvorlage.
Ja. Und du hast stattdessen diesen orchestralen Soundtrack, der nicht schlecht ist, aber so leicht dezent irgendwie sagen, ja, okay, wir wissen, wo wir das hernehmen. Das soll nicht hier mit dem Holzhammer drauf sein, das soll kein Ready Player One oder sowas sein. Oh, guck mal, Knight Rider. aber bei dem ganzen Fanservice wäre noch eine kleine Spur mehr gegangen.
Also es gab ja eine Szene aus dem Trailer.
Jetzt hast du den ausgepackt.
Ja.
Ich wollte gerade überleiten, Wirt hat natürlich auch sein Happy Meal Geschenk mitgebracht.
Ja. Wir haben das Popcorn-Paket uns geholt.
Das Sonic-Menü.
Was viel kleiner war für den gleichen Preis als ohne Sonic.
Wir normale Menschen haben sich natürlich das normale Menü geholt, das
ist viel zu groß.
Wo deutlich mehr drin war.
Du hast es nicht aufgegessen, okay?
Das stimmt allerdings. Das stimmt wohl.
Aber dafür, es gab Plastikbecher im Design und da konntest du diese Figuren draufstecken.
Mhm.
Ja. Und wir haben uns nicht geschämt zu sagen, als die Dame uns einen Sonic und einen Tails reingedrückt hat, geben wir uns bitte mal zwei Sonic-Figuren.
Und das Schlimmste war, dass die an der Kasse meinte, oh, natürlich.
Ja, wir waren nicht die Ersten.
Das war ohne Scheiß.
Nichts gegen
Cringe
Tails.
Hoch 10, Mann.
Nichts gegen Tails, aber sie versteht uns.
Aber es war so, sie hat uns Sonic und Tails gegeben. Ich habe Gregor Sonic gegeben, ich hatte Tails in der Hand und Gregor guckt mich so an, oh, du willst auch Sonic haben, oder? Und ich so, ja, eigentlich schon, ich dreh mich um und dann so, ja, wir können auch tauschen.
Ich erwähnest du noch einmal, ich werde dieses Jahr 44 Jahre alt.
Und wir gehen noch den Mario-Film gucken, darauf freue ich mich.
Ja. Donkey Kong, Donkey Kong.
Damit steht es fest, diese Sendung wird keinen Coolness Award gewinnen.
Nee, aber den Kids' Choice Award vielleicht. Für den könnt ihr uns
abstimmen.
Genau. Auf der Nickelodeon-Webseite, weil eine coolere Crew gibt's nicht.
Nee, gibt's anscheinend nicht. Und wenn wir gewinnen, wird Edo voll geslimed.
Genau, ne? Das haben wir für ihn versprochen, da weiß er noch nichts von.
Mhm.
Und dann muss er das machen, sonst enttäuscht er die Leute. Ne?
Finde ich gut.
Ja.
Alles für die Kinder. Ob sich das auch. Jetzt muss ich kurz gucken, was wir hier noch.
Was haben wir noch?
Shit, was haben wir?
Wollen wir noch für Games reden?
Ich kann es da jetzt auf den Übergang machen.
So, richtig scheiße, was kommt jetzt? Ob das auch Nintendo denkt mit dem neuen Kirby, das haben wir ja schon mehr als nur einmal hier erwähnt. Wirt hat sich das aber jetzt auch endlich mal angucken können. Deswegen nochmal in etwas gerafterer Form. Wirt, hat dir Kirby so viel Spaß gemacht wie mir? Ich hatte eine richtige, unfassbar schöne Zeit. Vor allem, ich habe am Wochenende, habe ich's durchgespielt.
Mhm.
Und du wirst nicht glauben, was für ein krasser Final Fantasy Shit am Ende einfach auf dich wartet.
Moment, er kämpft gegen Gott?
You have no idea.
Mich wundert's nicht, weil war es nicht immer so, dass bei Kirby am Ende irgendwelche galaktischen Unabscheulichkeiten.
Ja, bei den Gameboy-Spielen noch nicht. Später ist es ein bisschen freakiger geworden, aber hier mit dem Spiel wurde ein neues Level erreicht. Das ist einfach nur, ich saß vor dem Bildschirm und okay, was geht jetzt hier ab? Deswegen, falls ihr das schon gekauft habt und irgendwo liegen gelassen habt, bitte spiel's zu Ende. Das ist wirklich, this is a thing. This is a thing.
Benutzt ihr bei Satan den Vollstoffmodus?
Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich sag euch, Nier Automata muss.
What?
Das Spiel muss sich vor Nier Automata nicht verstecken. Was das Ende angeht.
Also es gibt 42 Stück oder so.
Ich sag nichts, aber wir zurück zu dir.
Ich hab sehr viel Spaß gehabt. Mega viel Spaß. Der orchestrale Soundtrack, da haut es echt raus. Und mich hat's auch gewundert, weil ich hatte ja auch die Demo gespielt. Und dann hatte man diesen Song dann am Anfang.
Mhm.
Der war für mich komplett neu. Ich glaube, dafür wurde er jetzt auch nominiert oder so.
Oh, das weiß ich nicht.
Oh, nee,
ich weiß,
er hat den Grammy gewonnen.
Ich weiß, dass er den Grammy gewonnen hat.
Der erste Nintendo-Charakter.
Also, ich glaube, zwei Leute haben den Soundtrack irgendwie orchestriert, nochmal geremaked oder so. Aber ich weiß nicht, ob sie den Remix haben oder ob der Track nur alleine für sich den Grammy gewonnen hat. Da muss ich mich nochmal einlesen. Aber ja, Kirby war auf jeden Fall involviert.
Ja. Das ist ja, also, ich hätte eigentlich erwartet, dass der DK-Rap schon den vorher gewinnt.
DK Donkey Kong!
Nein.
Aber Rap ist doch, du magst Rap. Okay. Aber Kirby gefällt mir im Moment sehr, sehr gut. Ich habe sehr gute Zeit damit. Ich mag die ganzen Fähigkeiten, ich mag diese kunterbunte Welt, wo ich immer wieder denke, ich bin der Böse. Ich als Kirby gehe in diese schöne Welt.
Ich werde nicht zu viel verraten.
Wo diese ganzen Tiere zusammenleben, denen geht's gut. Guck doch mal, wie schön bunt alles ist. Alles ist cool. Und dann kommt diese kleine pinke Kugel, frisst alle auf, zerschießt alle, macht alles kaputt. Ich bin der Böse.
Du bist der Böse, eventuell will ich nicht zu viel sagen, wie gesagt. Gregor, wann spielst du es endlich? Wann spielst du? Hast du es überhaupt noch auf dem Schirm oder ist es ein Ding, dass du nicht mehr anfassen
musst? Nee, ich hab's auf den Schirm, aber es ist eben dann so eine Sache, komm nicht für unterwegs dazu zum Spielen. Ich habe gerade, wir werden auch sehen, recht viel auf dem Zettel. Und ein paar Sachen, die ich noch erledigen muss. Und ich will das nicht so halbgar hier mal ein Level da machen, obwohl das eignet sich ja dafür.
Das eignet sich tatsächlich sehr gut.
Das eignet sich dafür, aber ich habe gerade, ich juggle gerade so viele Spiele. Ne? Und da sage ich auch mal, das ist leider auf dem gleichen Stapel wie Horizon im Moment, Forbidden West. Das ist auch so ein Ding, wo ich dann sage, lass das vernünftig machen. Es wird auch noch im Jahr noch mal mehr als genug Zeit geben, sich den Spielen zu widmen. Man, ne? Wenn man es nicht jetzt in der ersten Woche gleich macht, ist das Spiel ja nicht schlechter.
Nee, absolut. Ich habe aber gehört, das Spiel soll richtig schwierig sein. Also bei mir haben Leute im Chat geschrieben, Danzen hat ein riesiges Problem damit, das Spiel durchzuspielen, wenn du es auf 100% machst.
Genau, also wenn du jetzt es gibt ja neben den Hauptleveln, hast du ja so Bonuslevel.
Und so ein Boss-Rush auch anscheinend.
Ja, genau. Und also wenn du selbst die Bonuslevel mit Zielzeit schaffen möchtest, wo du halt die einzige Belohnung ist 50 Münzen mehr, das ist für mich keine Belohnung, die sich lohnt, so da so zu grinden. Deswegen habe ich das liegen gelassen. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ja, aber die Hauptlevel an sich, ich finde, das zieht auch angenehm an. Mhm. Also gerade gegen Ende läufst du nicht mehr einfach durch, vor allem wenn du halt wirklich die Waddle-Dee-Mission alle machen möchtest. Du läufst dann nicht einfach durch, sondern du musst wirklich nachdenken und du musst das Level so zu 100% erforschen und erkunden. Das hat ein richtig schönes Pacing insgesamt. Und Gregor, vor allem würde ich dir empfehlen, wenn du es jetzt nicht fühlst, vollkommen in Ordnung, ich würde dann das Spiel spielen, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade irgendwie too much hattest und ein bisschen Abwechslung einfach brauchst und was komplett Leichtes, was so schnell und einfach von der Hand geht, weil da brilliert Kirby mit so am meisten. Ich habe direkt nach Elden Ring gespielt und Gott, ich hätte mir kein besseres Spiel vorstellen können nach diesem Souls-Ding. Von daher, ey.
Durch? Das heißt, du bist vorbei.
Ich hab's durch. Elden Ring durch?
Achso, nee, Elden Ring nicht. Ich habe es währenddessen gespielt.
Bisher, nicht jeder kann Fabian Käufer sein.
Du, Fabian Käufer hat's durchgespielt.
Mhm. Und jetzt wisst ihr es auch.
nee, ich hab's nicht durchgespielt, aber Kirby habe ich durchgespielt. Und wie gesagt, da kommen. Ich habe einfach nur Bock, eure Reaktion zu sehen. Von daher,
Also du wirst wahrscheinlich, werde ich bei einem Game Talk mal mit dabei sein und dann.
Helios, wirklich? Genau das möchte ich mir. Genau das möchte ich hören und sehen. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das möchte ich auch hören und sehen, und zwar von Gregor, denn es stellt sich heraus, die Yakuza-Saison ist eröffnet.
Yes! Yay! Jetzt ist es soweit. Endlich. Vielleicht das einzige Yakuza-artige Game im Jahr, aber natürlich, ich habe dir den Trailer geschickt in der Vorbereitung und gesagt, ja, es ist wieder soweit.
Lost Judgment, The Kaito Files. Das ist ein DLC für Lost Judgment, oder?
Genau, ein DLC für Lost Judgment. Lost Judgment war ja die Fortsetzung zum Spin-off der Yakuza-Serie, wo du den Detektiv Yagami gespielt hast. Wir letztes Jahr fast mein Game of the Year geworden, wenn dann nicht noch 400 Stunden Legend of Heroes dazwischen gekommen wären. Aber ey, war in der Form sehr cool gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hab da auch mindestens meine 70, 80 Stunden gespielt bei dem Game. Die haben zwischendurch noch ein bisschen DLC rausgebracht, von wegen so ein paar Bonusfälle und Extra-Geschichten, was übrigens was ich nicht so cool gefunden habe, weil da teilweise so Sub-Stories, also Side-Quests oder sowas dann rausgenommen wurden aus dem Hauptspiel, damit du sie als DLC dann nochmal kaufen kannst. War nicht ganz so cool, aber die haben schon gesagt, hey, nach so einem halben Jahr ungefähr, letztes Mal ist im September jetzt rausgekommen, letztes Jahr das vollwertige Spiel, werden wir einen DLC rausbringen, der tatsächlich so eine große, umfangreiche Episode ist. Mhm. Ich habe da jetzt so 3-4 Stunden gespielt. Soweit ich mitbekommen habe, ist da mindestens noch mal so viel drin, so in Richtung 8-10 Stunden. Da war so ein bisschen conflicting information, ist das Standalone oder nicht?
Ja, oh ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ja, weil die PR-Kollegen, die ich gefragt habe, ja, Standalone, und dann schaue ich mir den Trailer an, Original Game Required. Mm-hmm. Ne? Ich habe sowieso, also kann ich nicht sagen, ob du es brauchst, also zu 100% sagen, ob du es brauchst oder nicht, aber ich vertraue da mal auf dem, was im Trailer dann da drin ist. Also man muss das Hauptspiel haben, um es zu spielen. Es ist natürlich, ey, wieder mal Kamurocho, also die gleiche Gegend, wo du normalerweise unterwegs bist. Alles ein bisschen kleiner, limitierter. Hast einen neuen Skilltree, den du aufbauen kannst. Kann man eben mit vergleichbaren, umfangreichen DLCs da nehmen, die ein großes Spiel nochmal so ein bisschen kleiner abbilden, wo du sagst, hey, hier, Spider-Man Miles Morales, vielleicht so zu dem Vergleich gegenüber, okay, es ist die gleiche Location, aber du musst jetzt nicht dann deine 20 Stunden spielen, sondern kriegst das Spiel in 5-10 ungefähr durch. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, in den neuen Kampfstil so reinzukommen, weil Kaito als Charakter, der ist so ein Yakuza-Schläger eher, und der hat ja so wuchtige und langsame Moves, mit denen er arbeitet, also ein Yagami ist so ein Akrobat gewesen in den älteren Spiel, mit unterwegs sowas, aber ey, wieder eine Detektivstory, auch kleine lustige Eigenheiten, die drin sind. Kaito hat dazu sehr geschärfte Sinne und läuft herum und sagt, was rieche ich hier? Ne? Und dann kannst du schauen und oh, ich habe ein Item gerochen, was ich jetzt mitnehmen kann. Oder Katzen, die surren auf Cola-Automaten. Also so Such- und Sammelspiele sind auch wieder mit drin. Ich hatte meinen Spaß, ich werde noch weiterspielen. Wenn ich nicht noch andere Sachen gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich am Wochenende durchgezockt. Aber wieder ein bisschen mehr Content für Yakuza-Fans. Und es wird auf lange Sicht wahrscheinlich das erstmal bleiben, was wir spielen können. Weil es ist ja auch kein neues, soweit ich mitbekommen habe, für dieses Jahr angekündigt.
Nee, da habe ich mich auch versucht, zumindest schlau zu machen und nichts Großartiges gesehen. Was nicht schlimm ist, weil wir mittlerweile eine Bibliothek haben an Yakuza-Spielen, die sich durchaus sehen lassen kann. Wirt, das ist doch eigentlich so die perfekte Reihe für dich. Hast du da mal reingefunden?
Yakuza Zero habe ich mal angefangen, aber ich habe zwischendurch dann wieder irgendwie aufgehört, weil entweder kamen andere Spiele, Filme, Serien, oder, jetzt kommt's, ich fand das Storytelling halt einfach echt schwierig, weil mal waren es Standbilder, mal waren es richtige Cutscenes, mal gab es dann keinen Ton, mal wurde es irgendwie eingesprochen und nicht. Es ist halt so.
Das nennt man Varianz! Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Es gibt natürlich immer ein paar Budget-Sachen, wo die sagen, nicht jeder Dialog ist vertont. Im Grunde waren sie selbst vor Yakuza 7 schon so ein bisschen verkappte Japaner-RPGs. Mhm. Ne? Nur eben mit einer Open-World-Brawling-Engine, die drüber liegt. Aber da hast du eben sehr viel Text, der nicht nochmal extra vertont ist. Du müsstest potenziell, wobei es schwierig ist, weil das eigentlich das letzte Spiel der Serie ist, aber bei Yakuza 6 haben sie tatsächlich alle Dialoge vertont. Ne? Oh, selbst in den Sidequests und allem drum und dran, wo sie gesagt haben, komm, fürs letzte Spiel, zwinker, zwinker, geben wir dann nochmal richtig dann Budget aus. Ne? Mhm. Also selbst die kleinen Stories sind da vertont. Ich glaube, Yakuza 5 hat auch sehr viele vertonte Sachen, aber die haben immer mal solche auf Sparflamme Sachen. Ich habe mich schon seit langer Zeit dran gewöhnt. Das Storytelling an sich ist aber ganz gut.
Ja, aber wie es inszeniert ist, ist halt so immer dieses Das ist halt so, ich will nicht die ganze Zeit Leute beim Grunzen zuschauen. Also,
aber es sind Yakuza, die grunzen den ganzen lieben Tag lang.
Ja, so wie bei Strange of Paradise. Ne?
Ungefähr, ja. Das habe ich auch noch nicht anfangen können. Ne?
Das habe ich auch auf meinem Schirm. Ich habe zu große Angst davor. Der Respekt ist zu groß.
Ich habe Positiveres darüber gehört, als ich gedacht habe nach dem ersten Spielen von den Previews und dem ganzen Drum und Dran, weil es schon tatsächlich auch wohl mit einem bisschen Augenzwinkern durch das Ganze geht und diese Edgelord-Attitüde nicht zu ernst nimmt.
Ja, absolut nicht. Also ich habe es mit Chiara ein bisschen gespielt. Im Koop macht das echt Spaß, weil es dann schon sehr Koop macht halt alles ein bisschen mehr Spaß und es hat halt diese trashy Atmosphäre, weil da versucht dir gerade so ein Charakter irgendwie was zu erzählen, so tragische Geschichte. Was macht er? Bullshit, dreht sich um und steckt sich dann in seine Ohrstöpsel rein und macht Musik an.
Okay, das ist cool.
What?
Also der
das ist lustig.
Ich dachte so, das ist nicht euer Ernst, oder? Ja. Der versucht gerade einen Charakter, eine ganz tragische Geschichte zu erzählen.
Weißt du, aber ich bin da von zweierlei Gedanken bei der Sache. Einerseits, das ist natürlich, jeder hat sich schon mal gedacht, jetzt laber mal nicht bei so einem Spiel. Na, jetzt stör mich nicht und hör mal auf mit deiner Lebensgeschichte, was interessiert mich das? Und das haben natürlich auch die Entwickler dann im Kopf und machen gerade diese Parodie da nochmal rein. Aber warum schreibt ihr dann nicht bessere Geschichten bei den Ursprungsspielen, damit dieser Gedanke gar nicht erst entsteht?
No? Naja, ich erinnere mich an einen Gregor bei Final Fantasy 15, wo die Tränen gekullert sind. Also ja, die Story kann so scheiße nicht sein.
Ich rede ja nicht pauschal auch über jedes Spiel, aber es gibt mehr als genug Sachen, das parodieren ja solche Szenen. Ne? Von wegen, wenn du mal bei den ganzen Sidequests ankommst und von wegen, laben wir mal nicht, sag mal, wo die drei Ratten sind, ne? Die ich killen möchte. Wenn das Spiel dich dann so in der Form nicht packt. Ja. Na, und wenn sie das parodieren, müsste aber auch der große Teil dann auch im Ursprung einfach besser sein, ne? Und dass solche Gedanken gar nicht erst so stehen.
Damit magst du recht haben. Viele stören sich tatsächlich gerade nicht daran, weil so das Spiel so als das Meme schlechthin gerade rumgereicht wird und was eigentlich perfekt ist, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es selbst nicht gespielt, aber du wirst ja in dem Koop-Spiel jetzt durch verschiedene Epochen oder durch verschiedene Final Fantasy Settings durchgeführt?
Nee.
Also du wirst zum Teil, du hast quasi alle Geschichten von Final Fantasy komprimiert in diesem Spiel. Das so habe ich es mitbekommen.
Hast du jetzt den Ausgang gespoilt oder so? Ich dachte bisher auch, das ist nur Final Fantasy 1.
Ich dachte auch, das wäre nur einfach die Vorgeschichte von Final Fantasy 1.
Spielen.
Ich habe das in irgendeinem Test gelesen. Ich weiß es nicht. Ich habe selbst nicht gespielt. Wie
jetzt
gesagt.
Also
I don't know about
so weit bin ich auch noch nicht gekommen.
Nee. Was liest du denn da für Spoiler-Tests da die ganze Zeit? Wer macht denn sowas und schreibt einfach solche Sachen in die Tests mit rein?
Ja, und so ein Spoiler.
Das ist aber ganz offensichtlich gewesen. Ich habe nämlich ein Level gesehen, das einfach 1:1 Final Fantasy 7 war.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich spielen möchte oder
jetzt machst du mir das Spiel eigentlich noch interessanter als vorher.
Ja, deswegen meinte ich ja, das ist doch perfekt, okay. wenn man so die ganze Serie als mit einem Augenzwinkern da so präsentiert und dann auch die Serie quasi so durchlebt und durchspielt.
Oh Gott, der Typ ist ein Gamer, der sich self-inserted.
Oh nein.
In der Hälfte des Spiels geht's dann zurück.
Nein.
Und dann,
Mama, mein Controller ist
an Isekai.
Gib mir das Kabel.
Ist die Disc von Final Fantasy 7?
Mann, ist Phantasy Star nicht so die Geschichte, dass alles nur eine Simulation ist?
Star Ocean,
so war das.
Einer der Teile, ich sag nicht welcher. Nicht, dass ich jetzt spoiler.
Na gut, aber es soll.
Das heißt, wir spielen das irgendwann mal gemeinsam.
Du, ich hab da nichts gegen. Okay, also ich bin da auf jeden Fall neugierig, aber ich zahle keine 60 Tacken dafür.
Jetzt bin ich auch sehr neugierig.
Ich frag mich aber, also wie pitcht man sowas? Wie pitcht man so einem Spiel an so einem Square Enix Executive? Der dir sagt, okay, ich geb dir, und vor allem welcher Executive guckt sich das an und sagt dir, ja, ich geb dir 20 Millionen Dollar dafür. Mach das.
War wahrscheinlich sogar mehr, kann ich mir vorstellen, bei solchen Sachen. Ich denke, da spielt einiges mit rein, das ist ja von Koei. Tecmo, das ist die Nioh-Leute.
Ja.
Dran, ne? Ich glaube, der Nioh-Game Director oder der vom zweiten Teil ist da auf jeden Fall irgendwie so groß damit beteiligt. Das heißt also, du hast schon Sachen, die einen Erfolg hatten und die spielerisch sich bewiesen haben. Der erste Gedanke war ja auch nicht nur Final Fantasy Action-RPG, sondern Final Fantasy Souls-like. Ne? So ein bisschen präsentiert sich das Ding ja auch mit schweren Kämpfen, mit Locations, die du freischaltest, durch Erfunden und so. Es hat so ein gewisses Souls-Gefühl. Und da würden wir als Final Fantasy oder hier Square Executive auch die Dollarzeichen hier im Auge herumschwören, wenn dann, Moment, Final Fantasy und Souls.
Also so Souls finde ich es jetzt auch nicht.
Aber so ist der Eindruck. Ne? Also das finale Spiel mag davon dann abweichen, aber so nach außen hin, oh, jetzt wird Final Fantasy Souls.
Also auf dem Papier ist es natürlich cool, aber als ich es gespielt habe, würde ich nicht sagen, das ist Souls. Also mit ganz lineare Levels
So von wegen, guck mal, eine Treppe.
Zu schnell.
Ich habe eine Leiter aktiviert und jetzt komme ich an den Anfang, an den ich nicht mehr zurück möchte.
Ich weiß es nicht. Ich habe darüber tatsächlich länger nachgedacht. Vor allem, es gibt ja den sehr großen YouTube-Kanal Dunky, der Spieler sehr, sehr gerne mal so aufs Ohr haut und oder aufs Kreuz legt. Und da gab es jetzt kürzlich ein Video zu dem Final Fantasy Ding. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Spiel, wo ich mir halt so wirklich ausführlich mal mir das Ding angeguckt habe. Und ich dachte mir, okay, wer gibt mehrere Millionen Dollar aus, um das zu entwickeln? Aber ich find's tatsächlich auch ein bisschen cool. Vor allem, wenn ihr das halt auch bestätigt und meint, dass so diese ganze Edgelord-Charakteristik sich nicht durchzieht, sondern sie auch so self-aware sind, oder was heißt das auf Deutsch, damit sich alle Leute nicht aufregen? Self-aware.
Selbstreflektierend?
Ja. Selbstwahrnehmend.
Ja, weil selbstbewusst ist was anderes.
Ja. Als, ja. Ne? Und sich bewusst sind, dass das alles so ein bisschen aneckt und vielleicht ein bisschen zu doll Trash ist. Aber kann man durchaus spielen. Ich fand's interessant, werd's mir auf jeden Fall irgendwann mal holen, aber nicht für 60 Euro. Auf gar keinen Fall.
Da hat Square Enix dieses Jahr schon andere Spiele rausgehauen, die wahrscheinlich viel schlimmer waren.
Also übrigens Breaking News in Anführungsstrichen. Der saudische Kronprinz besitzt 96% von SNK mittlerweile.
What?
Okay.
Ja. Retro-Club-Spezialfolge incoming.
Oder auch nicht. Also der Trend bei Fighting Games ging doch schon in Richtung von arabischen Scheich-Kämpfern.
Meinst du wegen Street Fighter 4?
Naja, nee, 5 war der noch. Street Fighter 5 gab es ja hier Rashid. Mhm. Und dann gab es ja auch noch bei Tekken auch noch so einen arabischen Kämpfer.
Representation.
Representation ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber in SNK gab's noch keinen, oder?
Stimmt. Es gibt 8 Millionen SNK-Charaktere.
Ich überleg gerade, King of Fighters irgendwas?
Weiß ich nicht.
Vielleicht müssen die jetzt erstmal die ganzen Metal Slug-Spiele einstampfen oder die Gegnermodelle ändern oder so.
Nein.
Kommen wir zu einem anderen Thema, zu einem etwas erfreulicheren Thema. Auch gestern eine Breaking News quasi. Wir reden von Return to Monkey Island.
Ja.
Das neue Spiel von Ron Gilbert. Keiner hätte es gedacht, aber der Monkey Island-Vater hat tatsächlich gestern angekündigt.
Monkey Island, Stevia.
Oh, wow, es tut mir leid, das ist mein Fehler.
Monkey.
Hat angekündigt, in Zusammenarbeit mit Lucasfilm, und wir sehen es hier, Devolver Digital, der große Indie-Publisher, die haben jetzt gemeinsam angekündigt, dass ein neues Monkey Island erscheinen wird. Ja. Noch in diesem Jahr, 2022, Ron Gilbert und Dave Grossman heißt er, glaube ich.
Dave Grossman, ja. Einer, der an sehr vielen alten LucasArts Adventures beteiligt
war. Genau, die zwei Headwriter sind mit am Start. Wir haben ein paar neue Leute mit dabei, unter anderem Leute, die bei Tearaway und Little Big Planet das Art Design gemacht haben. Hier ist der liebe Kollege Art Director für Return to Monkey Island. Und so soll ein neues, modernes Spiel im Monkey Island-Universum noch in diesem Jahr erscheinen. Und ich dachte mir, also gerade so ein Gregor, der wird sich doch bestimmt freuen, oder?
Ja, ich freue mich ziemlich, muss ich sagen. Wobei ich noch nicht so ganz vom Grafikstil überzeugt bin. Ich sag nicht, dass er schlecht ist. Aber ich hätte mir neues Monkey Island im Kopf ein bisschen anders vorgestellt. Weil gerne wieder sowas wie Monkey Island 3, dieser richtig geile Comic-Stil, den sie hatten. Ja. Na, wobei das ironischerweise genau das Spiel ist, was Ron Gilbert nicht machen wollte. Die Geschichte ist ja so, dass Ron Gilbert ist ja nach Monkey Island 2 in dem Zeitraum ausgestiegen bei Lucasfilm Games oder LucasArts damals, glaube ich, vielleicht sogar schon, und hat seine eigenen Spiele gemacht, diese ganzen Kinder-Adventures, wie heißt das mit dem Fisch und dem Auto, keine Ahnung, wie die da alle heißen, also hat er auch recht viel Erfolg gehabt, aber er hatte ja den zweiten Teil, sagen wir schon, mit dem Cliffhanger in Anführungsstrichen beendet, der die ganze Story von Monkey Island in Frage gestellt hat. Ich werde den Cliffhanger nicht verraten nach über 30 Jahren, jetzt hier, weil vielleicht wir wieder aufgegriffen.
Mir fällt er gerade wieder ein, ja. Im dritten Teil wurde nicht so richtig
aufgegriffen. Genau, wurde einfach ignoriert und so weiter, weil der dritte Teil ist super, gefällt mir sehr gut. Also sind andere Leute dran gewesen, haben aber sehr schön den Spirit eingefangen, dargestellt auch von den Rätseln und so weiter. Der vierte Teil war der Crap war. Den kannst du vergessen.
Monkey Combat!
Monkey Combat. Ich weiß noch genau, wie froh ich mit der Verpackung, für die ich Vollpreis bezahlt habe, nach Hause gefahren bin, damals im Auto. Ne? Und es liegt da neben mir. Ja, du bist schön Monkey Island, jetzt packe ich es rein. Holy fucking shit. Egal. Gilbert, lange Zeit weg, aber natürlich mittlerweile, es gab ja LucasArts nicht mehr eine Zeit lang. Jetzt kehrt die Marke ja so ein bisschen wieder zurück. Und sie haben ja mit Monkey Island an sich nicht wirklich groß was gemacht. Ne? Also du hattest diese Tales of Monkey Monkey Island, Downloadable-Serie, die ganz okay gewesen ist von Telltale und seitdem nichts groß in Spielen hier mehr. Und wenn jetzt Ron Gilbert sein Monkey Island 3 verwirklichen kann, na, wenn er die Story da weiterführt, ich hoffe mal, dass es in die Richtung geht. Vielleicht sagt er sich nach 30 Jahren auch, vielleicht will ich doch ein bisschen was anderes machen damit. Aber Ron Gilbert und Adventures, das passt schon sehr, sehr gut. Na? Und man hat auch gesehen, da ist auch der originale Sprecher von Guybrush drin, den wir seit Jahren dann im Englischen zumindest gehört haben. Wird mal rum, ich weiß nicht, wie es mit der deutschen Stimme ausschaut, aber es wäre auch cool.
Das wäre cool.
Wenn wir den klassischen Guybrush da haben und was mit den ganzen anderen da passiert ist. Und ich bin mir sicher, ich kann mich noch an den Grafikstil gewöhnen. Der wird bestimmt auch cool sein und kein Zweifel jetzt schon gegenüber dem Spiel.
Glaubst du, das wird dann jetzt das echte Monkey Island 3? Also ist es dann wie bei Dragon Ball. Nach Dragon Ball Z kommt jetzt Dragon Ball Super und Dragon Ball GT vergessen wir jetzt komplett alles so, was Monkey Island 3, das echte Monkey Island 3 und Monkey Island 4 sind.
Naja, wer weiß, wo das zeitmäßig angesiedelt ist. Ich glaube jetzt nicht, dass sie dann sagen, also es heißt ja auch nicht Monkey Island 3 The Real Deal oder so, ne, sondern Return to Monkey Island oder so. Er kann ja seine Geschichte, wenn er da was hat, weiterführen und es invalidiert ja nicht die Geschehnisse, die dazwischen passiert sind. Also ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, ob vielleicht am Ende vom vierten ist dann Elaine gestorben und jetzt ist Guybrush ein halber Roboter oder was ich immer. Also irgendwie so permanente Sachen habe ich jetzt nicht im Kopf. Vielleicht war da ja noch was, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ja, die sind eben auch passiert, aber jetzt geht's da weiter, wo ich weitermachen wollte.
Ja, weil zwischen 3 und 2, das ist ja schon wirklich ein fließender Übergang. Da war ja eigentlich nichts zwischen.
Ja, aber du kannst ja natürlich trotzdem sagen, das, was er für den dritten Teil geplant hat oder so weiter, kann er dann aufwachen. Oh, was war denn hier?
Es war alles nur ein Traum.
Irgendwie, irgendeinen Kniff wird schon geben. Und es sind Parodie-Grafik-Adventures. Da musst du nicht jedes Wort auf die Goldwaage storytechnisch dann legen.
Sag das den Hardcore-Fans.
Ich bin ein Hardcore-Fan, ich sag mir das auch. Ich leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage da.
Dann bist du kein Hardcore-Fan. Bin ich kein Hardcore-Fan? Bei Knuckles!
Ah nee, falscher Hardcore-Fan. Ja, großartig. Kann man sich gerne auch anschauen. Simon und Ede, glaube ich, spielen das gerade bei uns. Das erste Monkey Island. Ich habe die vor ein paar Jahren auch nochmal Let's Played, den ersten und zweiten nochmal komplett. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, die nochmal zu erleben.
Hast du die gespielt jemals?
Doch. Ich habe Teil 1 und 2 gespielt.
Und 3?
Aber in der Remake-Fassung.
Ist okay.
Ich fand's in Ordnung.
Nee, ich fand's in Ordnung.
Kann man machen.
Also gerade der zweite Teil fand ich voll schön umgesetzt.
Es gibt einen guten Patch, wo man die Vorteile von der neuen Version in die alte übertragen kann. Das ist auch du die alte Grafik mit der Sprachausgabe haben kannst. So habe ich die dann gespielt. Die ist nämlich ausgeschaltet, wenn man auf die alte Optik
wechselt. Wow. Okay.
No? Ich würde jetzt nicht als schlecht per se titulieren, die das grafische Upgrade was bekommen hat, aber ich fand so die neuen Designs ein bisschen weird. So Guybrush mit seiner komischen Tolle und alles war.
Ja, beim ersten Teil, da ging ich mit dir, das fand ich auch ein bisschen zu weird, auch so ein bisschen so Holz, so Streichholzcharaktere oder Streichholzanimation. Aber gerade im zweiten Teil fand ich es echt schön. Ich fand es cool umgesetzt. Ich mochte den Style, ich mochte die Mucke. Die Rätsel waren mir gegen Ende ein bisschen zu abgedreht. Da habe ich mir einen Guide irgendwann dazu geholt.
Und schon im Laufe von der Übersetzung manche gab es das berühmte Monkey Ranch.
Ja.
Wenn du auch verstehst, wenn du gar kein Englisch kennst, wieso soll ich jetzt einen Affen als Schraubenschlüssel benutzen?
Deswegen war es mir da ein bisschen zu funky, aber im Großen und Ganzen, ich habe den dritten Teil leider nie gespielt.
Played.
Der ist super.
Kann man sich das heute noch
geben? Also der ist zeitlos.
Ja?
Also Comic-Grafik ist nicht gealtert.
Ja.
Spielerisch und Story, also vertonungstechnisch und alles, ist schon mit top auf.
Und wie sind die Rätsel? Also die Qualität der Rätsel, ist es wieder zu doll so um die Ecke?
Also ich würde es ein bisschen einfacher als Monkey Island 2 betiteln. Also ein bisschen weniger um die Ecke gedacht. Das ist jetzt nicht Pipifax und so. Aber ich kann mich noch erinnern, das war auch eines der Spiele, die ich zum Beispiel bei mir im Internetcafé dann installiert habe, damit die Kids spielen können. Das war ein recht gut frequentiertes Game.
Cool. Ja,
beim vierten würde ich sagen, das ist...
Okay.
Also da gibt's nicht nur das Monkey Combat Ding, sondern auch irgendwie, da gab's ja so komische Rätsel mit, von wegen, ich gehe in eine Kartei und da muss ich irgendwelche
Drehräder
machen. Ja. Also das war Bullshit.
Ja. Der dritte Teil ist auch sehr gut vertont, also die Stimme vom Guybrush ist der Hammer.
Das habe ich auch mitbekommen.
Ja.
Okay, ich merke schon, ich habe hier zwei Monkey Island Feinschmecker. Was wäre denn so euer Wunsch für Return to Monkey Island? Was muss da unbedingt rein? Irgendein bestimmter Charakter, irgendeine bestimmte Figur, irgendeine bestimmte Mechanik? Was würdet ihr euch wünschen?
Ey, wir haben schon im Trailer gesehen, Murray ist dabei. Das reicht mir eigentlich.
Aber Stan muss auch noch dabei sein.
Ja, Stan. Ich gebe jetzt mal so einen Tipp ab. Stan wird enthauptet, und Murray wird sein neuer Kopf.
Wow, das ist tatsächlich ein cooler Story-Kniff.
Das wär so ein bisschen so der untote Schissverkäufer.
Das wäre aber auch Fanservice so des Todes. Aber pun intended. vielleicht.
Mhm. Und du kannst dann Stans Kopf benutzen wie den Voodoo-Navigator aus dem ersten Teil.
Oh. Ne?
Und währenddessen aber, obwohl er Navigator-Kopf ist, versucht er die Versicherung zu verkaufen und so.
Oh nein, das ist
überhaupt nicht. Hey, Ron Gilbert, wir kennen uns. Ich habe ein paar Ideen.
Call me.
Ronnie Boy.
Deutsche Vertonung hätte ich
gern. Er war hier in den Studios, ne?
Ich erinnere mich, wir waren hier bei New Game Plus.
Genau, konnte sich nicht erinnern bei jedem Besuch, weil der so viele Besuche, ja, ich bin einfach wieder irgendwo hier.
Ich erinnere mich, war das der Tag, wo du deinen kompletten Tisch vollgestellt hast mit Adventure-Kram?
Nee, ich nicht. Viele haben es aber hier gemacht tatsächlich. Haben ihre Spiele zum Unterschreiben mitgebracht. Ich habe ein gedrucktes Monkey Island Poster bei mir hängen an der Wand. Das habe ich mitgenommen.
Ja. Ich erinnere mich. Wie sieht's bei dir aus? Du willst die Sprachausgabe
haben? Ich will die deutsche Sprachausgabe haben.
Ja,
weil
ja,
toll. Das ist so, mein erster Berührungspunkt war Monkey Island 3. Ich habe mit dem Teil angefangen und da fand ich die Sprachausgabe schon fantastisch. Fand's natürlich auch cool, dass sie im vierten Teil dabei war, auch wenn das Spiel nicht so gut war. Mhm. Aber die Stimme von Guybrush, LeChuck und Elaine und so, die waren schon für mich sehr ikonisch. Also hatte ich im Kopf gehabt.
Ja. War das nicht damals auch so, dass dieser Boris Schneider Jone von Microsoft damals die Übersetzung gemacht hat immer?
Nicht immer, aber war daran beteiligt zum Beispiel, es müsste Manic Mansion gewesen sein.
Ja, Day of the Tentacle, oder?
Ich bin mir nicht sicher, wann er dann ausgestiegen ist oder nicht, aber Boris Schneider, noch ohne Jone damals, hat auf jeden Fall an den deutschen Lokalisationen früh mitgewirkt und hat natürlich auch mit seinem Stil dann sehr geprägt, ne, wie diese Spiele dann funktioniert haben im Deutschen. Ich weiß nicht, ab wann er dann nicht mehr mitgemacht hat, bevor er dann zu Microsoft gegangen ist.
Ich erinnere mich auch, dass er, glaube ich, ich weiß nicht, ob das dann letztlich auch wirklich durchgesetzt wurde, aber dass er sich damals angeboten hat, als Double Fine die Kickstarter-Kampagne damals gestartet hat für Broken Age, was damals einfach nur neues Adventure hieß und so komplett durch die Decke gegangen ist, war, glaube ich, so das erste große Gaming-Kickstarter-Projekt, das so durch die Decke gegangen ist und so wirklich Wellen geschlagen hat. Und da erinnere ich mich, dass er auch nochmal groß angekündigt hat, ja, ich mache da irgendwie mit und sorge dafür, dass die deutsche Übersetzung cool
ist. Also ich konnte ihn vor ein paar Jahren mal treffen, aber es war so kurz, da meinte er noch, hey, so, der wird aus der Industrie aussteigen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht weiter verfolgt, also ob er da noch aktiv ist oder nicht oder ob er mittlerweile was anderes macht, aber nach den vielen Jahren hat er es natürlich verdient. Ich habe hier nochmal kurz reingeschaut, zwischen Maniac Mansion und Indiana Jones and the Fate of Atlantis hat er alle Sachen.
Warum remaken die das nicht?
Fate of Atlantis könntest du sehr gut neu auflegen. Es ist tatsächlich immer noch der beste Indie-Film neben den dreien.
Mhm. Ne, den es soll aber ein neues Indiana Jones kommen, ne?
Das Machine Heads oder so.
Machine Games.
Machine Heads ist was anderes. Von Machine Games, also den Wolfenstein-Machern, wenn ich richtig im Kopf habe. Und das könnte auch cool werden. Es gab Indiana Jones etliche von Factor 5 zum Beispiel. Ne? Es gab das Jump'n'Run für das Super Nintendo und Mega Drive müsste es auch gewesen sein. Und dieses Indiana Jones and the Infernal Machine war nicht direkt von Factor 5, aber die haben einen Port gemacht.
Okay.
Das N64 müsste es sein. Also so ein Tomb Raider-like davon. Oh, wer hätte gedacht, Indiana Jones in großen Kerkern mit Peitsche, ob das funktioniert oder nicht?
Das habe ich, glaube ich, auch. Es gab irgendwann mal so eine große LucasArts Collection und da waren alle Monkey Island und alle Indiana Jones Spiele dabei. Und das Indiana Jones Spiel, das ist mega schlecht gealtert. Schon damals, als ich es gekauft hatte. Also
ich hab
2020 war Boris Schneider Kandidat für die FDP bei der Wahl zum Stadtrat der Stadt Landshut.
Okay.
Der hat zu tun wahrscheinlich.
Oh, what a twist.
Okay, und das war die letzte Erwähnung von
okay.
Boris Schneider.
Und was brauchst du für Monkey Island? Was möchtest du?
Ich bin ja leider nicht so drin. Ich habe die ersten zwei echt gerne als Remake gespielt, aber es reicht mir wirklich, wenn die Rätsel so ein bisschen entspannter sind im Sinne von, dass du halt nicht zu doll um die Ecke denken musst, nicht zu viel Referenzen so an alte Spiele, sondern dass auch neue Leute dazukommen, weil ich die Spiele, ich finde die ja alle geil, ich finde den Style geil. Ich habe nur so ein bisschen mir schwer getan, weil das ein bisschen dann doch too much war, dass sie so ein bisschen darauf ausgelegt waren, dass du den kompletten Screen irgendwie durchsuchen musst. Es war geil, dass sie irgendwann so eine Highlight-Funktion hatten mit einem Knopfdruck, hast du alles gesehen, was du anklicken kannst und was relevant ist. Also solche Komfortfunktionen für Leute, die jetzt nicht so Adventure-versiert sind wie ich, das würde ich mir wünschen.
Man spielt Adventures heutzutage auch ein bisschen anders. Also sowieso, du hast eh mal irgendeine Komplettlösung zwei Klicks entfernt, ne, wenn du dann irgendwo festhängen würdest. Bei den anderen Spielen war es auch so, du konntest dich früher nicht eben informieren, wie irgendein Rätsel geht, weil es gab kein Internet. Ja. Ich habe 2,5 Jahre gebraucht, um an der Stelle bei Zack McCracken vorbeizukommen.
Hast du sie aber wirklich auch selber dann geschafft oder hast du es irgendwo
mitbekommen? Irgendwann eine Tippskarte in der Powerplay drin. Okay. Und dann haben sie mir nicht gesagt, wie ich dieses scheiß Feuerzeug dann rauskriege aus dem Flugzeug. Und erst dann, danach habe ich es selber beendet, aber weil ich dann noch so viel schon drumherum hätte machen können und dann bin ich doch noch durchgekommen. Aber das sind solche Sachen, wo du dann hängen geblieben bist. Und oft war es auch so, ey, mach das wirklich super schwer, damit die Leute auch was von ihrem Geld haben, ne? Damit du es nicht nach 2 Stunden wieder zurückbringst in den Laden. Und manche waren dann absurd schwer oder hatten wir die Sierra-Sachen dann ohne Ende Todessequenzen drin, wo es zwar lustig war, die auszuloten, aber du wirst ja auch nicht alle 5 Sekunden sterben können da.
Ja, deswegen mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich mag den Style, ich mag die Atmosphäre. Ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade wenn die 2 Headwriter mit dabei sind, dass das ein lustiges, schönes Ding wird. Von daher schauen wir einfach mal. Ist aber noch Zukunftsmusik. Von daher abwarten und Tee trinken. Das gilt auch für das nächste Thema. Da wollen wir jetzt nämlich über die große Sony-Geschichte sprechen, beziehungsweise die Pläne rund um ihren Abo-Service. Vorher, jetzt haben wir eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Wirt, mit Gregor und mit meiner Wenigkeit.
Und Sonic.
Sonic ist auch da. So, wir wollten über Sony sprechen und über ihren Abo, über ihre Abo.
Erzähl weiter, Elias.
Was hast du gerade gesagt?
Sonic.
Habe ich Sonic gesagt?
Nein, er hat Sonic gesagt.
Da kommen wir über Sony sprechen, über Sonic. Muss es irgendwie kombinieren.
Also wann kauft Sonys Sega auf? Wahrscheinlich nach der GameTalk-Sendung.
Stimmt nicht so weit hin.
Das passiert.
Ich würde aber fast eher sagen, können wir es ja auch gleich mit dem Thema mit einbinden. Ich denke eher, Microsoft wird sich Sega holen. Die haben ja schon häufiger mal miteinander geturtelt.
Das war schon zur Xbox-Zeit so.
Doch, bei der allerersten. Ich werde dann weinen, weil alle meine PlayStation Yakuza-Saves inkompatibel sind mit neuen Spielen.
Ich kann euch sagen, warum das nicht funktionieren wird. Weil Sega ein japanisches Unternehmen ist. Und japanische Unternehmen können nicht so einfach übernommen werden von westlichen.
Ist das so?
Ja, tatsächlich. Da gibt es so eine Wettbewerbsklausel. Hat China übrigens auch mit ihren ganzen Gaming-Studios. Deswegen ist Tencent und NetEase gerade so stark, weil alle westlichen Publisher mit Tencent zusammenarbeiten müssen, um in den chinesischen Markt reinzukommen.
Okay.
Und in Japan ist es nicht ganz so strikt, aber die haben ähnliche Wettbewerbsklauseln. Es ist nicht unmöglich, aber für einen Sony wäre es viel, viel einfacher als japanisches Unternehmen, einen Publisher wie Sega zu übernehmen, das auch in Japan angesiedelt ist.
Okay, na gut, dann kann ich die Xbox wieder abbestellen.
Moment, du hast doch die Xbox erst kürzlich gekauft.
Ich habe sie mir bestellt, genau. Okay. Es war tatsächlich, der Series X-Stock war wieder gefüllt, interessanterweise am 1. April. Also war mir auch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt Box von Stein bekomme oder nicht. Und da habe ich gesagt, ja, okay, hey, irgendwann wollte ich mir sowieso eine Series X holen.
Ja.
Und der Game Pass ist eh gut gefüllt. Ich werde die Bethesda und Activision Sachen und alle anderen dann spielen können. Ja, und dann kann ich meine Xbox One S endlich einmotten. Habe aber dann extra das Lieferdatum auf ein bisschen später gepackt, weil ich jetzt die nächsten Tage doch recht häufig hier sein werde. Und ich möchte nicht dann irgendwie zur Post hingehen und dann diesen Block voll Steine schleppen.
Das solltest du nicht unterschätzen. Das Ding ist echt massiv.
Ja, ja. Ich hab's schon mal so zum Mitnehmen zum Aufgehen war, das ist nicht.
Ach, stimmt.
Ich habe beide Konsolen von hier aus nach Haus getragen.
Oh Gott. Mhm.
Das erklärt deine Waden, ne?
Ich habe dir deine noch mitbestellt damals.
Ja,
die Waden? Ach, die Konsolen.
Ja, die Waden. Ich hab nur die halbe abbekommen.
Ja, Sony. Ja, wir haben es kurz angedeutet. Die haben ja bekannt gegeben, dass bald endlich deren lang rumorter neuer Service, der Game Pass Konkurrenz kommen wird. Projekt, wie war das?
Spartacus.
Pegasus hätte ich was gesagt. Das läuft bei uns aber. Mhm. Projekt Spartacus. Na, will the real Streaming Service please stand up? So irgendwie. Ich komme immer noch so ein bisschen durcheinander. Also, Elias, du hast es bestimmt da irgendwo nochmal aufgedröselt oder notiert. Es gibt 3 Abstufungen jetzt, wenn du da mitmachen willst, weil du hast ja aktuell auch verschiedene Services. Du hast PlayStation Plus, du hast PlayStation Now, was du abonnieren kannst, die andere Sachen machen. Und das soll ja irgendwie konsolidiert werden, aber trotzdem nochmal extra Features dazukommen.
Das ist ganz abstrus und komisch. Deswegen bilden sich gerade auch so interessante Loopholes, die ich gleich auch nochmal ansprechen möchte. Du hast es richtig erfasst, Gregor. Wir haben es letzte Woche auch ganz kurz angerissen, weil wir schon die Ahnung hatten, kurz bevor der Game Talk oder kurz nachdem der Game Talk endet, wird die News nochmal veröffentlicht. Und natürlich war es genauso. Ich glaube, eine Stunde später oder so kam die Meldung rein. Aber die ganzen Gerüchte, die sich im Vorfeld aufgetan haben, die haben sich als wahr herausgestellt. PlayStation Plus wird in drei Kategorien unterteilt, und zwar in Essentials, Extra und Premium. Und Essentials wird quasi PlayStation Plus bleiben. Also du hast immer noch deine kostenlosen Spiele in Anführungsstrichen. Du hast irgendwelche Discounts, du hast Demos und Online-Multiplayer.
Genau, die du Cloud-Saves nicht vergessen.
Genau, das wollte ich
sagen. Aber du musst die immer noch so freigeschaltet haben, wenn es heißt, ey, das sind die PS Plus-Spiele.
Absolut, ja, die werden dir nicht gehören. Die sind nur Teil deines Abonnements. Ja. Dann, jetzt wird's interessant, hast du PlayStation Plus Extra. Da hast du so dieses typische Game Pass-Erlebnis. Du hast um die 400 downloadable PS4 und PS5-Games, haben sie hier geschrieben. Also du wirst halt eine Bibliothek an verschiedenen PlayStation-Spielen bekommen. Und da hat Jim Ryan, der Präsident von Sony PlayStation, auch schon angekündigt, dass so die Big Names auch mit dabei sein werden. So ein Death Stranding zum Beispiel. Und hier und da wird auch schon geschrieben, dass PlayStation 5-Spiele da auch noch reinkommen nach einer gewissen Zeit. Also Returnal wird bald ein Jahr alt. Und da kann man sich vorstellen, dass das dann auch irgendwann reinkommt in diesen.
Ich würde mich wundern, wenn das nicht reinkommt. Also eigentlich erwarte ich da, hey, nicht jetzt das brandneue Horizon, aber ein Returnal und ein Ratchet & Clank sollten da drin sein.
Absolut, vor allem, weil sie ja auch von PS4 und PS5-Spielen sprechen. Deswegen geht man definitiv davon aus, dass das auch der Fall sein wird. Also dieses PlayStation Plus Extra, da wirst du halt dieses typische Game Pass-Erlebnis mit drin haben. Das wird kosten pro Monat 13,99 €. Also nochmal ein bisschen teurer als der Game Pass.
Ja, der
normale Game Pass kostet einen Zehner.
Kostet ein Zehner, Ultimate ist 16,
nee,
oder?
Nee, der kostet 12,99 € oder so.
Ja, aber es gibt doch noch einen, der irgendwie so 15,99 € oder so kostet.
Der ist, glaube ich, mit Cloud, Cloud-Streaming.
Oder das ist nur Game Pass Ultimate, dass du dann PC und Konsole hast.
Genau, und in Ultimate ist ja auch noch Xbox Live Gold mit drin.
Ist das?
Als auch, ja, das kriegst du ja auch mit Ultimate gleich mit dazu. Xbox Live Gold und EA Play, glaube ich, hast du auch mit
dabei. Ja, hier Ultimate kostet 12,99 €.
Okay.
Und da hast du, ja genau, da hast du EA mit drin. Und Alter, du hast auch Cloud-Streaming und so.
Das genau, ist, also X-Cloud ist schon da mit drin. Das ist also eigentlich der höchste Tier, was die hier ja für Essentials, Extra und Premium bei Sony?
Ja.
Premium, ja.
Premium.
Die werde ich tausendmal durcheinander bekommen.
Ja, nicht nur du. Wenn ich das hier nicht habe, dann bin ich auch komplett aufgeschmissen. Dazu gibt es aber auch noch PlayStation Plus.
Premium.
Nee, nicht Premium. Essentials.
Extra. Haben wir nicht über Extra gesprochen die ganze Zeit jetzt?
Doch,
hier?
Du hast recht. Premium ist es.
Okay.
So, nochmal.
Moment.
Essentials ist Part 1, nur PS Plus.
Ja. Genau.
Extra ist Game Pass mit 400 extra Spielen.
Das ist die zweite Stufe.
Premium, jetzt kommen wir zu dem richtigen Shit. 340 extra Spiele aus der PS3-Bibliothek.
Mhm.
Also Premium richtet sich vor allem auch an Leute, die so Classic- und Retro-Geschichten präferieren.
Aber ich weiß nicht, ob da alles inkludiert ist, aber natürlich PS3 über Streaming. Es wird keine native Download-Sachen für die PS3 geben, weil die anscheinend noch nicht einen Emulator haben, der das vernünftig abbilden kann. Aber du wirst wohl nativ endlich PS2 und PS1-Spiele zocken können.
Und
also
PSP.
Und PSP-Sachen. Okay. Das ist auch ziemlich cool. Also nicht, dass es da ausgeschlossen war. Du hast ja das PS Vita TV, wo du sowas machen konntest. Das war natürlich auch spezialisierte Hardware. Ich glaube, da tickt ja auch so ein ähnlicher Chip wie in der Switch beispielsweise in der Vita drin. Ne? Also es ist auch Emulationsarbeit, dass sie die PSP zum Laufen da bekommen. Finde ich aber sehr cool, weil viele PSP-Sachen, die sind ja auch quasi mit der Schließung des PSP-Stores auf der PSP selber. Du musst es jetzt schon über den Vita-Store machen und der Vita-Store hält auch wahrscheinlich nicht mehr allzu lange.
Ey, nicht mal das. Ich suche bis heute nach einer vernünftigen, spielbaren Version von Crisis Core.
Gibt's nicht online. Ne? Nee.
Auch über die Vita ging's nicht. Ich glaube, das musst du maximal raubkopieren, um das vernünftig spielen zu können.
Ja, ey.
Ich sag nichts.
Ich hab die Disc noch daheim und die einzige Möglichkeit ist, die in meine PSP zu packen. ne, ja, meine PSP zu packen oder auslesen und dann mit Emulatoren zu spielen. Mhm. Gibt's ja auch so Dumping-Software, wo du die Sachen auslesen kannst. Mein Laufwerk läuft auch nicht mehr so gut auf der PSP. Meine Batterie ist so angeschwollen, dass ich die entsorgen musste und das nur noch mit Netzteil läuft bei mir.
Oh, wirklich?
Ja, ja. Also achtet mal, wenn ihr noch eine PSP habt, die Batterien da, das kann schon sein.
Dass muss ich mal checken. Aber das Gute war, man konnte den Akku auch austauschen bei der PSP. Mhm.
Genau, aber du wirst wahrscheinlich keinen originalen Akku aber mehr bekommen mehr oder so. Aber nein, PSP-Sachen sollen da wohl mit drin sein. PS1, PS2, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man die Discs wahrscheinlich direkt reinpacken kann, aber dass es wohl vielleicht als Download-Service dann ist, dass es mit drin ist, dass du es auf deiner Konsole haben kannst und ja, das Streaming eben für die PS3. Ich find's cool, wenn du PS3 irgendwann tatsächlich auch mal nativ machen kannst.
Ja.
Aber wie gesagt, ich muss natürlich auch mein Sonic 2006 dann vernünftig auf der PS5 spielen können.
Aber weißt du zufällig, warum? Also wir haben ja immer in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass die PS3 so das ungeliebte Kind in Anführungsstrichen ist, weil es zum Teil auch unfassbar anspruchsvoll war von seiner Architektur.
Ja, das ist der Cell-Prozessor eben. Mhm. Also das, was Sony sich so gedacht hat, hey, wir machen auf technischer Basis was komplett anderes. Also heutzutage hast du natürlich Prozessoren mit verschiedenen Kernen, sind gang und gäbe, aber funktionieren technisch ein bisschen anders als das, was Sony dann damals gemacht haben. Und die haben dadurch ihr eigenes Süppchen gekocht und da kannst du nicht sagen, hey, es ist die gleiche Software, die auf der PS3 so läuft, kann auf einer PS4 oder einer PS5 ausgeführt werden, sondern muss simuliert werden. Das gleiche Problem hatte ich auch die 360. Da hat Microsoft ja sehr viel Arbeit investiert, um eben emulierte Fassungen der 360-Spiele auf dann der One anzubieten. Deshalb haben wir auch nur einen gewissen Teil der Spiele und keine Pauschale, dass alles da so läuft. Und über kurz oder lang, ich glaube, so ein Emulator ist unausweichlich. Ich weiß nicht, ob die PS5 sollte eigentlich hoffentlich stark genug sein. Da ist ja ordentlich Leistung mit drin, auch wenn du dann natürlich viel dann abbilden musst. Aber wie werden heutzutage dann diese PS3-Spiele gestreamt? Sony hat Serverfarmen oder PS3-Farmen, die haben dann Lager voll, wo dann tausende von PS3s drinstehen, die mit dem Internet verbunden sind. Und die werden dann benutzt mit der Hardware, um die Spiele ablaufen zu lassen, über das Internet das Ding zu streamen. Irgendwann wird auch Sony keine neuen Cell-Prozessoren mehr herstellen, um diese Serverfarmen aufzufüllen. Ja, und wenn du dann standardisierte Hardware dann da reinpacken musst und immer noch mit PS3-Spielen die Leute locken möchtest und die irgendwie anbieten möchtest, da muss eine Emulatorenlösung her. Ne? Und wenn du die schon für die Serverfarmen machst, warum soll das auch nicht nativ auf der PS5 gehen?
Deswegen finde ich es per se eigentlich erstmal cool und schön, dass sie das gemacht haben. Ich hoffe, es gibt ja immer mal wieder so kleine Patente von Max Hörni gefühlt, die immer wieder hindeuten lassen, dass sie Fortschritte machen oder zumindest nach wie vor Fortschritte versuchen in Sachen PS3-Emulation, auch native Emulation. Aber ob das dann letztlich wirklich der Fall sein wird oder nicht, I don't know. Das Streaming ist zumindest so der erste Versuch. Was ich auch noch ganz interessant finde, und das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, ist das Preismodell für Premium. Mhm. Das wird, wie der Name schon sagt, ein bisschen teurer. Hier lese ich 49,99 für 3 Monate oder 120 Euro im Jahr. Und jetzt kommt das Interessante. Uff, oh nein. Das lese ich hier bei den Kollegen von Video Game Chronicle. Die haben hier auch folgende Story gedroppt, und zwar: Users are stacking PS Now Subscription to net big discounts on PS Plus Premium. Das Ding ist nämlich, wenn ihr PlayStation Now Abonnements habt, werden die sich automatisch in Premium umwandeln.
Okay.
Und PlayStation Now Abonnements sind aktuell deutlich günstiger als PlayStation Premium Abonnements.
Ich hätte gedacht, dass du gar nicht Now mehr abonnieren kannst oder so, ne?
Du kannst zwar nicht über die nativen Shops gehen, aber es gibt wohl noch diese Karten.
Ach, die Codes, ja, okay.
Und da sind gerade Leute dabei, sich möglichst viele Karten zu holen, die alle in ihr Abonnementkonto zu packen, über 4 Jahre oder so sich stacken.
So wie bei und so, Ultimate, ne?
Ja, fast 50% an Kohle sparen die da.
Wie viel kostet das im Moment?
Ich sehe hier PlayStation Now.
Es ist auf jeden Fall bestimmt jetzt schon teurer geworden, wo du es gefragt hast in der Zwischenzeit.
PlayStation Now in UK 49 Pfund. Also ich gehe mal davon aus, dass es so 60 Euro kosten wird.
Ja, ne?
Ja. Und Premium kostet doppelt so viel. Ja. 120. Und das finde ich persönlich ganz interessant, dass sie sich, dass vor allem auch diese Entscheidung, dass du jetzt, also warum, es fühlt sich so random an, also warum ausgerechnet PlayStation Now und nicht PS Plus, wo du zumindest so in das nächste Level so als Goodwill über hier befördert wirst oder aufgestuft wirst, das fühlt sich so nach nichts Halbem und nichts Ganzem an.
Und wissen wir denn überhaupt schon was über die Spielebibliothek an sich, außer Sony-Sachen, die dabei sein werden? Weil das wird für mich auch nochmal ausschlaggebend sein. Also ich freue mich drauf. Ich habe das Gefühl im Moment noch gerade dieser Premium-Tier, also von wegen gerade diese Retro-Games, ist das A, ein Anreiz für die meisten, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Weil ich glaube, das ist eher immer noch ein bisschen was Nischigeres. Cool, dass es mit dabei ist, aber das hätte ich fast schon eher im Extra-Bereich gesehen schon, statt bei Premium als Zusatzsache. Ich glaube, dass die Spiele ganz interessant sein werden, die Sony da anbieten wird. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Bestimmt viele coole alte Klassiker, die man nochmal an sich angucken kann, Empfehlungen oder sowas dafür dann rausgeben. Allerdings, Microsoft hat so viele Leute schon für den Game Pass an sich gebunden, die eben nicht zu Microsoft direkt gehören, wo dann schon Sachen drin sind. Die haben gerade bei Square doch viel gelatzt, zum Beispiel um Guardians of the Galaxy, glaube ich, reinzutun, habe ich gelesen.
Mehrere Millionen.
Haben Firmen wie Bethesda und Activision gekauft, die dann, da braucht sich keiner dann selbst belügen oder sowas. In Zukunft wird das alles Game Pass-exklusiv sein und Microsoft-exklusiv, nachdem dann die ganzen Verträge für Ghostwire Tokyo ausgelaufen sind, wird es auch dann direkt auf dem Game Pass sein. Was bleibt für Sony übrig? Was können die anbieten? Sind da Multiplattform-Sachen, die auch im Game Pass mit drin sein können, parallel? Können die sich was sichern? Ist das attraktiv genug, das Paket, was sie haben? Und vor allem, habe ich auch schon anderswo die Sorge mal geäußert, jetzt wird das alles umso fragmentierter werden. Ne? Dadurch wird der Game Pass auch schwächer werden, weil sich Sony dann Sachen sichert und Sony kann sich bestimmte Sachen nicht sichern. Also wird es auch schwächer sein, als der Service eigentlich sein könnte.
Absolut. Das wird in Zukunft vor allem ganz interessant zu sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Das ist die Hauptfrage. Ist das für Spielerinnen und Spieler jetzt ein gutes Ding, dass PlayStation jetzt auch noch mit reinkommt und quasi den Wettbewerb so ein bisschen belebt und das alles nicht nur Game Pass quasi sich einverleibt, sondern dass alles so ein bisschen breiter gefächert ist? Oder ist das eher schlechter? Wie steht ihr generell zu diesem Abo-Modell? Also nutzt ihr Game Pass regelmäßig? Also wir machen auch kein Geheimnis draus, dass wir hier gerade in dieser Sendung sehr, sehr oft über den Game Pass geredet haben und auch geschwärmt haben, weil das, also gerade so die ersten ein, zwei Jahre, ist das eine krasse Offenbarung, wenn du so diese ganzen Spiele siehst und du kannst sie mit einem Knopfdruck quasi abrufen. Also es ist eine neue Art von Zugang, den du zu Spielen hast. Frage ist, wie nachhaltig ist das im Endeffekt? Vor allem auch für Devs anscheinend. Also ich habe kürzlich gab es auch einen relativ großen Bericht, den Microsoft veröffentlicht hat, wo Milliarden an Dollar und Euro an Indie-Devs zum Beispiel ausgezahlt wurden durch das Game Pass-Programm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Devs auch mit diesem ganzen Abo-System profitieren, vor allem durch Marketing, durch zusätzliche Ausstrahlung der jeweiligen Spiele, weil sie auch nicht für immer in diesem Game Pass drin sind, sondern auch irgendwann wieder rauskommen. Dadurch hat sich halt so ein gewisser Buzz generiert und Leute bekommen halt irgendwie nochmal Lust, das zu spielen, wenn das Spiel auf PlayStation mal verfügbar ist. Genauso läuft das aktuell mit Tunic. Das ist ein Spiel, das wirklich fast komplett unter dem Radar lief. Jetzt ist es auf Game Pass, alle spielen's und gerade rumort das Internet und es kommt langsam bei jedem an, ey, das ist ein geiles Spiel. Einige haben vielleicht keine Xbox, dann kommt's für die PlayStation und dann denken sich, ah, da war ja was, ich kauf mir dieses Spiel.
Ja, oder manche Spiele wie Death's Door, die sich dann dem Streaming- oder Game Pass-Modell dann verweigern, dann ist das Besondere dran, oh, es ist nicht im Game Pass, lass mal gucken, was da jetzt hier gerade ist.
Das ist im Epic Games Store, umsonst.
Mittlerweile, aber zum Launch?
Nein,
damit nicht. Weil bei Epic wurden sie ja, glaube ich, auch nicht so gut bezahlt wie bei Microsoft wahrscheinlich, soweit ich
das weiß.
Da gab es irgendwann diese Liste, was die Devs bekommen haben für die Epic Exclusivity.
Also es hat sehr stark variiert.
Dann je nachdem. Also grundsätzlich, man muss sagen, für Indie-Entwickler sind solche Services eigentlich eine gute Sache, weil sie von Haus aus schon mal Geld garantiert haben. Und Flop kann es ja immer geben bei dem Launch. Ne? Die können dann so und so viel machen und irgendein Spiel kann dann vom Markt drüber gebügelt werden und auf einmal ist dir die Zukunft des Indie-Entwicklers dann in Gefahr. So hast du immer garantiert, dass ein gewisser Part von Geld reinkommt. Aber in Sachen Microsoft und Sony oder andere Anbieter von solchen Services, die brauchen tatsächlich dieses Kleinvieh. Ne? Ja. Also es ist nicht nur Masse statt Klasse, sondern Masse und Klasse. Ne? Nicht jedes Indie-Game ist geil natürlich, aber du kannst sagen, dass viele eine gewisse Sorgfalt dann haben und zumindest mal interessant genug sind, dass du da mal reinschaust. Und diese Services wollen damit mit Content dann Leute überzeugen, davon zu abonnieren. Wenn du einen Game Pass abonnieren würdest und dann kriegst du nur die 5 großen Microsoft-Releases des Jahres. Mhm. Na, okay, da ist das neue Forza, da ist das neue Halo, da ist das. Aber wird ja alles mit Indies dazwischendurch aufgefüllt. Ne? Mhm. Und andere Sachen. Da kannst du hier sagen, okay, statt einem neuen Spiel pro Woche, was wir uns irgendwie noch mal so eine alte Kamelle von Square uns dazu geholt haben, gibt's noch 4 Indie-Games, die es jetzt in dieser Woche für euch gibt. Und da wird es ein gutes Modell, denke ich mal, für Indie-Entwickler geben, dass sie zumindest einen garantierten Strom haben. Microsoft braucht die und Indie-Entwickler können davon profitieren.
Was mir gerade in den Kopf gekommen ist, würdet ihr bei PlayStation zum Beispiel ein Abo-Modell abonnieren, das 120 Euro im Jahr kostet und wo es heißt, dass ihr mindestens 3 bis 4 PS5-Spiele bekommt?
Das zum Launch dann auch?
Ja, direkt zum Launch.
Also so wie Game Pass, dass du jetzt zum Beispiel sagst, ey, kriegst Horizon 3.
Weniger direkt. Wie Game Pass, sondern mehr wie Nintendo tatsächlich. Die machen das, die haben genau so ein Programm, wo du 100 Euro zahlst und du bekommst 2 Nintendo-Spiele direkt zum Launch, die du dir aussuchen kannst.
Also kriegst dann diese Coupons oder so.
Ja, ne? Genau.
No?
Genau.
Okay.
Das Nintendo-Zeug habe ich natürlich nicht im Blick.
Ja, ich wollte auch nicht über Nintendo sprechen. Mir ging es primär auch um dieses Modell angepasst auf Sony, weil die ja
120 Euro spare ich nochmal 40 Euro, weil die kosten ja 80 Euro neu, die Sony-Spiele, muss man sagen. Also wäre wahrscheinlich mit Voraussicht ganz cool, wobei dann fehlen mir Anfang des Jahres schon die 120 Euro für das Versprechen, dass ich später was ausgebe. Muss man also okay dann damit sein. Die ganz große Krux, aber haben wir natürlich nicht dann angesprochen. Natürlich packt Sony nicht ihre Highlights in ihren Super-Premium-Tier mit rein. Weil das sich immer noch nicht rentiert, ein Horizon, ein God of War und
das
andere Sachen.
Das ist halt auch eine Frage. Also ich habe hier auch nochmal das Interview von Jim Ryan stehen, der halt auch meinte, das ist für uns tatsächlich gerade nicht machbar, dass wir die Spiele direkt zu Beginn in den Pass reinballern.
Aber dafür kostet es trotzdem noch so viel mehr als Ultimate, der größte Tier.
Ja, und da wollte ich euch auch tatsächlich fragen, also wie steht ihr dazu und glaubt ihr, dass Sony vielleicht irgendwann auch einlenken wird und sich denken will, okay, wir müssen mitziehen, wir müssen irgendwann unsere Big-Budget-Spiele für Tag 1 direkt in diesen Premium-Pass reinhauen. Glaubt ihr, dass das kommen könnte?
Ich habe eher eine andere Befürchtung. Ich habe die Befürchtung, dass Microsoft sieht, oh, guck mal, Sony macht 120 Euro, das können wir auch machen.
Never ever.
Ja, glaub
ich. Never ever.
Der Zug ist lange abgefahren.
Den Preis nicht anpassen?
Das würde einfach Backlash geben und ich glaube, die würden das sogar eher nutzen. Die werden explizit Werbung dafür machen. Guck mal, wie teuer das ist. Kommt lieber zu uns. Ihr habt hier richtig viele Spiele und auch noch einen günstigeren
also
Preis.
Also den Reverse Sony Move, was Sony sonst immer macht.
100%.
So 399 machen die jetzt einfach so, 60 Euro.
Das ist mein Take.
Die Sache ist es eben, wenn du ein Halo mal in einem Abo for free, in Anführungsstrichen, mal mitbekommen hast, würdest du dann nächstes Mal dann noch sagen, warum ist das jetzt gegenüber kostenlos, in Anführungsstrichen, jetzt 80 Euro wert, mir ein Halo zu kaufen? Na, die Katze ist da aus dem Sack, glaube ich, was das angeht. Sony hat noch die Möglichkeit, weil sie den Schritt nicht zurückgegangen sind, dass sie auch, was du erwähnt hast, eben diesen Luxusanspruch dann haben. Guck mal, wie cool und wertig unsere Sachen sind. Die sind es auch wert, dass du dann 80 Euro dafür ausgibst. Ich weiß nicht, ob du dann irgendwie sagen kannst, sie kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sich nicht davor verschließen können. Wie effektiv ist eigentlich dieser Streaming-Service und wichtig? Das ist ja alles quersubventioniert. Ne? Du wirst nicht sagen, also ich habe keine Zahlen von dem Game Pass jetzt hier vorliegen. Weiß jetzt nicht, ob der schon profitabel ist oder nicht. Oder er einfach immer eine Subvention bleiben wird, einfach um dann die Kundschaft auf die Plattform drauf zu locken. Dass die Leute ja auf Xbox spielen, weil sie durch den Game Pass gelockt werden und nicht, dass die automatisch mehr Geld rausgegeben haben. Was lohnt sich letzten Endes für Sony. Und Microsoft ist auch um einiges reicher als Sony.
Das stimmt, aber ich wehre mich immer gegen diese Narrative, dass Xbox das primär macht, weil sie das so subventionieren und wollen, dass hier schöne Spiele auf der Plattform sind oder so, dass das Medium Games so nochmal scheint. Ich glaube schon, dass da sehr viel Kalkül hintersteckt.
Ja, natürlich. Also.
Dass da sehr viel Kohle hintersteckt und Kohle, die sich für die auch lohnt. Das ist alles, das sind Einnahmen, die sie monatlich haben. Das ist für so ein großes Unternehmen, ist das einfach der King, wenn du weißt, okay, ich habe monatlich, egal ob ich jetzt ein Spiel veröffentliche oder nicht, habe ich immer so und so viel Geld, mit dem dem ich im Monat rechnen kann. Und das über das Jahr gestreckt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das mehr als nur lukrativ ist.
Das bestreite ich nicht, ne? Und ich würde auch auf keinen Fall behaupten, sie machen das aus der Liebe zum Gaming und so weiter, weil letzten Endes geht's darum, entweder wir machen Geld durch das Abo direkt jetzt, ne? Oder wir holen die Leute auf unsere Plattform. Das war ja der ganze Gedanke hinter TV damals, ja, ne? Die Xbox soll das Zentrum deines Entertainments sein, ob Fernsehen, ob alles. Im Jahr 2022 ist es scheißegal, was Fernsehen angeht, aber der Game Pass ist nur eine andere Methode, die Leute auf die Plattform dann drauf zu packen. Wie lange kannst du es aber trotzdem, es können bestimmt ein paar Leute da draußen sagen, die vielleicht die Zahlen, die rausgegeben wurden, besser im Blick haben, ist es was, wo Microsoft immer noch drauf zahlt? Es ist garantiertes Geld, was reinkommt, aber sie haben trotzdem noch Activision gekauft und trotzdem noch die anderen Firmen und holen sich die Exklusivrechte und zahlen Millionen für Guardians of the Galaxy. Lohnt sich dieser lange Atem dafür, um das Mindshare zu haben oder die Leute auf deiner Plattform? Und wie lange kannst du es da machen? Bei Netflix ist es ja auch ähnlich, ne? Rekordzahlen und die geben aber Millionen für neue Shows und so weiter aus. Aber jedes Jahr sind sie mehr in der Miesen, ne? Und hält das irgendwie für die Ewigkeit? Können sie das irgendwann umkehren und sagen, ah, da haben wir endlich den Punkt erreicht, ab jetzt ist unendlich Geld für uns da. Ne, kommt der irgendwann oder muss da einfach immer draufgelassen werden?
Das ist auf jeden Fall kein, diese Strategie ist kein Sprint. Da musst du, also der eigentliche Ansatz ist, dass du dir mit diesen ganzen Investitionen, die du da tätigst, einen riesengroßen Katalog quasi schaffst, der immer attraktiver wird. Mit jedem neuen Game, mit jedem neuen Inhalt, mit jedem neuen Indie-Game wird das interessanter für die Leute. Und dadurch steigt auch irgendwann so der Reiz, okay, es macht für mich irgendwann einfach nur Sinn, mir dieses Abo zu holen. Ich habe mir lustigerweise gestern, nach 2 Jahren Abstinenz, habe ich mir Disney Plus wieder geholt.
Oh.
Weil ich mir, mittlerweile habe ich einen Katalog, wo ich nicht mehr Nein sagen kann. Ich will mir Luca angucken von Pixar. Ich will mir Red angucken von Pixar. Dann habe ich mir hier die neue, hier Boba Fett, was die ersten 2 Folgen grauenhaft, aber will ich mir jetzt auch noch bis zum Ende angucken. Ich
warte auf die Mofa-Folge.
Oh, reden wir nicht drüber.
Ich habe, was ich damit sagen möchte, ist, mittlerweile hat sich so viel angestaut, wo selbst ich, der jetzt nicht so richtig krass investiert ist in dieser Firma oder in diesem Unternehmen, sagt, okay, ich investiere jetzt mal ein bisschen Kohle und guck mir das an. Und genauso ähnlich wird das auch bei Xbox oder bei PlayStation sein, ob du das halt auch wirklich durchziehen kannst mit den Investitionen und du nicht so langsam mit den ganzen Miesen versinkst, wie es Netflix zum Teil auch tut, das ist natürlich die Frage.
Also, was ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht sowieso schon diese Services abonniert hätte, weil ich immer dann Zugriff gerne dafür haben möchte und nicht auf allen Konsolen spielen würde, zum Beispiel, wenn die großen Sony-Spiele dann in ihrem Service dann drin landen, ne? Und ich dann sage, hey, Horizon kommt raus, ich abonniere für diesen einen Monat jetzt den Extra-Tier, ne, gebe da meine 16 Euro aus, oder wie viel auch immer das dann da sein wird, und habe dann den Monat Zeit, um dieses Spiel zu spielen. Und wenn ich dann dagegen rechne, ich habe 16 Euro dafür bezahlt und nicht 80, um es durchzuspielen, dann brauche ich es erst wieder abonnieren, wenn dann das nächste große Ding kommt.
Ja.
Ne? Und dadurch sind Spiele für mich günstiger geworden, also.
Definitiv. Von daher, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen hast du halt einen super großen Katalog, der zugänglich für verhältnismäßig wenig Geld zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite, was bedeutet das für die Industrie an sich? Für Devs, für den Pitch-Prozess hast du nur noch 2 große Firmen, wo du deine Spiele pitchen kannst und fertig und das war's? Oder wird sich das alles nochmal ein bisschen normalisieren? I don't know. Das kann ich persönlich jetzt nicht vorhersehen. Deswegen, freue ich mich auch so ein bisschen auf das kommende Jahr und zu schauen, wie sich das alles entwickelt, weil ich das Gefühl habe, dass die Gaming-Industrie an sich gerade einfach spannend ist. Da passiert einfach mega viel. Wir hatten neue Konsolen, jetzt haben wir neue Modelle, jetzt haben wir neue Plattformen, du hast Cloud, du hast VR, das jetzt dieses Jahr auch nochmal mit Sony irgendwie nochmal kommen soll, Meta sowieso. Super spannend. Ich find's gerade geil, diese Industrie zu covern.
Also gerade nächstes Jahr werden wir dann auch sehen, wie dann jetzt die Übernahme von Activision Blizzard sich zeigen wird.
Ja. Und wir haben mehr als Zeit genug, um das zu covern, weil uns ja keine E3 in die Quere kommt dieses Jahr.
War das auch so eine News, die direkt nach der letzten Folge gedroppt wurde?
Ich glaube, ein paar Tage später.
Aber was auch noch gedroppt wurde, dass hier Breath of the Wild verschoben wurde.
Oh, das habe ich ganz vergessen.
Hast du es verdrängt mittlerweile?
Ich habe es komplett verdrängt.
Hat das so wehgetan, dass du einfach abschalten musstest, deine Emotionen?
Ey, ich erzähl's euch, ich war, als das angekündigt wurde, dass es verschoben wurde, war ich gerade in einem Café und habe mir eine Waffe gegönnt.
Und in der Sonne. Die hat so salzig geschmeckt wegen deiner Tränen.
letzte Woche war schönes Wetter in Hamburg.
Ich nehme noch einen.
Und dann habe ich kurz auf Twitter gescrollt und dann sehe ich diese, so, hier ist der Trailer. Und dann sehe ich diese Nachricht, ich guck in die traurigen Augen von Eiji Aonuma.
Oh, der gefuckt.
Nein.
Der Arme.
No,
immer not die again. Haare.
Aber wenn man ehrlich ist, haben wir alle mitgerechnet? Also wir haben das hier auch schon mehrmals in der Sendung erzählt, dass ich nicht glaube, dass dieses Spiel dieses Jahr noch kommen wird.
Ja, das ist ja auch klar, wir müssen Elden Ring fertig spielen.
Spring 2023 steht hier, also Frühling 2023 soll es dann erscheinen. Hier haben wir erste kleine mini-neue Szenen von dem Spiel, das kennen wir. Aber mein kleiner süßer Boy Link hat jetzt, nee, das kennen wir auch, Moment, gleich kommt's, ey Leute, jetzt komm, beruhigt euch, okay?
Ja. Oh, zu gucken kann man ja immer wieder,
ja, gerne. Ja, hier, das ja, ist zum Beispiel, guck mal, wie sweet mein Boy
die
aussieht.
Haare, ey.
Also, guckt euch das hier später.
Hier ist das Masterschwert, das komplett kaputt ist.
Ja, weil es endlich mal kaputt ist. Das war das einzige Schwert, sagen, das sie immer regeneriert hat.
Wenn es Frühjahr 2023 ist, sind es 6 Jahre zwischen dem schnell zu erstellenden Spin-off auf gleicher Basis der Location. Ich bin okay damit.
No, ich habe kein
Problem.
Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich habe zum Glück damit so ein bisschen gerechnet. Wenn ich so richtig gehypt wäre, dann hätte es mir ein bisschen mehr wehgetan. Aber ich habe eigentlich fest mit geplant, weil
take your time, ne?
Genau.
Mach das Spiel gut, fertig aus.
Weil macht auch nicht kaputt. Neue Konsole.
Ist da die Chip-Shortage schon vorbei?
Ich spiele nicht mit meinen Gefühlen.
Ja?
Ich spiele schon seit Jahren mit den Gefühlen. Meinen.
Statt. Also, ja.
Was?
Ich sehe so ganz dummen Reveal oder sowas. Switch und dann Switch. Da kommt Wii und Wii U. Das neue Modell dann da an.
Switch. Okay. Das wäre natürlich das Geilste überhaupt. Wenn tatsächlich mit dem neuen Zelda-Teil die neue Switch-Konsole kommt, mit der Pro-Fassung, läuft mehr als 30 Frames oder stabile 30 Frames würde mir tatsächlich auch schon reichen.
Stabil!
Aber ob das der Fall sein wird oder nicht, I don't know. Ich weiß auf jeden Fall, was unser nächstes Thema sein wird. Das wird auch gleichzeitig unser Rausschmeißer. Und zwar Chrono Cross. Ein Spiel, das es auf der PS1 gab, jetzt neu veröffentlicht wird für die Nintendo Switch, für den PC, für die PlayStation und so weiter. Und Gregor hat es sich angesehen.
Ja, ich habe es sehr ausführlich gespielt, sowohl das Original als auch jetzt das Remaster. Kommt gegen Ende dieser Woche raus. Ich glaube, jetzt, wo ihr die Folge seht, ist gerade das Embargo abgelaufen für so ein altes Spiel. Mhm. Aber das ist natürlich auch wichtig, um das zu machen. Chrono Cross, tatsächlich einer meiner Favoriten. Ich habe es in meiner Top 101 der besten RPGs gehabt. Es ist das Sequel zum besten RPG aller Zeiten zu Chrono Trigger, führt die Story auf eine ganz spezielle Art fort, ist zur PlayStation 1-Ära rausgekommen, hat mitunter immer noch einen der besten Soundtracks aller Zeiten von Yasunori Mitsuda, der auch hier für das Upgrade nicht neu komponiert hat. Es sind eine Handvoll neuer Tracks im Intro nochmal mit drin, die man sich anhören kann, aber es wurde an der Soundqualität wohl nochmal gedreht. Ich habe jetzt keine großen Unterschiede gehört, aber es hört sich wohl besser an. Hab's jetzt auf der PS5 gespielt und man muss immer sagen, es ist ein Remaster von den PlayStation 1-Titeln. Ne? Und ich habe tatsächlich die Entwickler interviewen können vom Remaster. Also endlich mal wieder Interview haben können online, aber man nimmt, was man kriegen kann.
Immerhin.
Ja. Mhm. Und ich werde ausführlicher nochmal im Retro-Club darüber reden und ich habe da noch Clips und alles und so weiter mit drin. Leider waren, wie so oft, die Ursprungsassets in der Originalqualität nicht vorhanden auf irgendwelchen Servers und Programmcodes und andere Geschichten. Das bedeutet, man musste für viele Sachen, inklusive Radical Dreamers, was jetzt mit dabei ist, da rede ich auch nochmal gleich kurz drüber, für viele Sachen, die jetzt im Remaster drin sind, direkt von der Originaldisc quasi die Sachen rippen und die Renderhintergründe, die vielleicht irgendwann mal in hoher Qualität auf Workstations gemacht wurden, auf was sind sie auf der PlayStation 1 ist in 320x240. Ja, die sind jetzt hier entweder dann kantig, wie man sie kennt, oder mit einem sehr, sehr starken Upscale-Filter versehen wurden, der bedingt funktioniert, meines Erachtens nach. Also es sieht zwar schärfer aus, aber es schmiert alles sehr ineinander teilweise, was die Details angeht. Die Chrono Cross im Grunde hatten so eine gewisse, ich nenne es mal malerische Qualität, ja, also als ob sie ein bisschen so wie Gemälde aussehen, ja, von denen dann die Polygonfiguren herumlaufen. Und der Filter ist schon sehr aggressiv. Ne? Ich habe da so eine, da gibt es so eine Stelle, da ist im Hintergrund eine Insel. Ne? Eine Insel, eine weit entfernte Insel mit Bäumen und so weiter. Und in der neuen Fassung sieht es aus wie abstrakte Kunst. Da muss man so ein bisschen mal zurechtkommen, damit die Polygonmodelle haben eine höhere Auflösung und es wurde sogar leicht an den Modellen nochmal gedreht, was gewisse Details im Gesicht angeht. Jetzt aber kein komplett neues Upgrade wie bei Final Fantasy VIII Remaster, da hatten sie es ja ausgetauscht gegen komplett hochwertige Figuren, die dann sich umso mehr vom Hintergrund abgehoben haben. Aber jetzt hier geht's einigermaßen. Du hast so ein paar Spielverbesserungen drin. Vorspulen kannst du. Du kannst die Kämpfe automatisch bestreiten lassen. Du hast eine Einstellung, dass du keinen Schaden nimmst während der Kämpfe. Encounters abschalten. Es gibt keine Random Encounters, aber Berührungen mit Gegnergruppen starten da nicht sofort. Yeah. Also hast diese ganzen Hilfsmittel, wenn dir das Spiel doch ein bisschen zu altbacken ist, um das mitzunehmen. Komplett in Deutsch lokalisiert, was sehr cool ist. Ne? Die haben sich die Mühe gemacht, alle Sachen in Deutsch zu machen, sogar ganz gut von dem, was ich bisher gesehen habe. So ein bisschen der Knackpunkt wird da sein, als ich es angefangen habe, zum ersten Mal dachte ich, holy shit, was ist denn hier los? Die Performance ist nicht gegenüber der PlayStation 1 verbessert. Das heißt, dieses Spiel, also alles, was auf der PlayStation 1 geruckt und gehakt hat, das hat man damals noch so ein bisschen in Kauf genommen. Unsaubere Kameraschwenks, ne, Ruckeleien während der Kämpfe und allem drum und dran. Das ist 1:1 auch so hier mit drin. Oder zumindest, ich habe noch mal auf der PS3 das PS1-Original gespielt und geschaut. Oh, das war auch nicht unbedingt das Performanteste. Also ab und zu hat's mal gestockt und gehakt. Und das hat man so mitgenommen auf der PS1. Und hier, es müssen nicht unbedingt 120 FPS sein, aber warum nicht? Na, wenn du einen PS1-Titel auf der PS5 jetzt spielst oder auf anderen modernen Plattformen, können wir da auch vorstellen, wenn sie nicht einen Port richtig machen konnten mit dem alten Code, dass es vielleicht irgendeine Emulatorenlösung im Hintergrund dann noch läuft, weil wenn es denn sich schon so sehr wie die PS1 verhält dann dabei, es muss ja irgendwie dann so, es liegt ja nicht an der neuen Plattform, dass es so stockt und hakt. Man gewöhnt sich dran, ne? Nach so ein bisschen Spielen, vor allem, weil das Spiel auch immer noch cool genug ist, was dann dahinter steckt und dass man schon dann sich darauf konzentrieren kann. Aber mein erster Eindruck war so ein bisschen, ne? Ist schon ordentlich
Schade. Was.
Dafür kostet 20 Euro. Ich hätte eher 40 bei Square erwartet, bei solchen Sachen. Und du kriegst noch Radical Dreamers mit oben drauf, was ein, nennen wir es mal Spin-off von Chrono Trigger gewesen ist, quasi wie so eine Art Prototyp von Chrono Cross, war eine Visual Novel, eine Sound Novel, weil die mehr so ein bisschen auf Soundeffekte und geschriebenen Text und so weiter setzt. Gab es in Japan nur für das Teleview, ein Download-Service für das Super Nintendo. Und es gab eine Fernübersetzung seit einigen Jahren, die ich mal gespielt hatte und ich fand es auch sehr cool. So eine 5-6-Stunden-Geschichte war es, wo man nicht nur Text liest, sondern teilweise auch hier Dialogoptionen hat oder auch Kämpfe bestreitet mit Menüs, ne? Eine Gruppe Fledermäuse taucht vor dir auf. Willst du die schlagen oder willst du sie treten? Irgendwie so. Ne? Also du hast auch ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten drin. Und es ist tatsächlich ziemlich cool. Es sind teilweise die gleichen Charaktere, die im Chrono Cross auftreten, aber es sind nicht die gleichen Personen. Die haben das Radical Dreamers quasi genommen und gesagt, was wäre, wenn wir ein vollwertiges RPG draus machen? Und dann schreiben wir aber auch die Story ein bisschen um und da passieren ein paar andere Sachen.
Okay.
Man soll es also ein bisschen eher wie als Prototyp oder alternative Realität sehen. Und auch weiterhin großartige Musik von Yasunori Mitsuda, auch in dem, vom Super Nintendo-Style. Und als Paket für 20 Euro, auch wenn es jetzt nicht top of the line möglich war, durch die Assets, die man hatte, dann alles an dem Ding zu verbessern, kann man sich das schon geben. Man muss auch letzten Endes sagen, also für mein Gefühl, ich bin froh, dass ich die Nostalgie für die PlayStation 1 Ära habe, weil da finde ich immer, Remaster ist schwierig bei PlayStation 1. Pixel-Art-Games kannst du machen, weil die sehen auch hochskaliert immer noch zu einem großen Teil gut aus, aber PS1-Spiele.
Vor allem mit den Hintergründen auch.
Mit der Matsche, die du dann da hast, da musst du schon sehr verzeihlich sein bei diesen Sachen.
Ich hätte tatsächlich nur eine einzige Frage, und zwar, ob man das heute noch spielen kann, aber wenn du schon erzählst, dass es diverse Komfortfunktionen mittlerweile gibt, weil das ist eine der wenigen PS1-Spiele oder RPGs, die ich nie wirklich spielen konnte. Hab mir auf der PS Vita damals extra einen US-Account gemacht, damit man, weil der US-PS Vita Store hat halt die ganzen RPGs wie Xenogears und so weiter. Deswegen habe ich mir das damals gemacht, um unter anderem ja auch Chrono Cross zu holen, habe es aber leider nie hinbekommen. Deswegen würde ich es mir vielleicht zumindest mal auf der Switch angucken.
Also bei all der Nostalgie, check's mal aus. Ich mag es immer noch sehr gerne, weil ich aber auch eben so ein Oldschool-RPG-Fuzzi bin bei solchen Sachen. Du kannst nicht pauschal sagen, es ist noch genauso geil wie noch vor 20, 22 Jahren, ja, wo es rausgekommen ist, sondern du musst es mit dem Auge der Nostalgie so ein bisschen betrachten. Ansonsten, es hatte immer noch aber ein paar coole Wendungen und wenn du Chrono Trigger kennst, kannst du gespannt drauf sein. Die trauen sich schon einiges zu, mit der Story da was zu machen.
Genau, das ist das Ding, was ich dir, wo ich dich bitten wollte, dass du das im Retro-Club nochmal ansprichst, so die Verbindung zu Chrono Trigger, weil da bin ich auch noch nicht so wirklich. Ich liebe Chrono Trigger, habe aber Chrono Cross nie gespielt, weiß aber auch nicht, ob die Verbindung jetzt nur im Namen ist oder ob das inhaltlich so ein bisschen mehr geht. Das müssen wir jetzt hier nicht machen, aber im Retro-Club, da würde ich sehr, sehr gerne einsteigen, wenn du das machen würdest.
Ich gebe dir da nur mit, also wenn du dich darauf einlässt und wirklich so ein großer Fan der Charaktere und der Story von Chrono Trigger bist, vielleicht magst du Chrono Cross dann nicht.
Oh.
Na?
Okay.
Ich habe gesagt, das Spiel traut sich einiges zu mit seinen Sachen, die da passieren.
Na gut, ich bleib auf jeden Fall gespannt. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor, für diesen Eindruck. Und vielen Dank auch an Wirt und an euch da draußen. Denn die Sendung ist tatsächlich...
Was?
Die Sendung ist tatsächlich schon wieder...
Ja.
Was ist los?
Powerbump!
Nein.
Ilias, komm.
Powerbump.
Ist im Film bei Sonic, so also machen wir das auch.
Powerbump!
Was machen die danach eigentlich?
Ja, die sind dann kurz cool. Das schaffen wir nicht.
Ja, kurz schaffen wir das nicht, nee.
Ganz kurz noch an euch da draußen. Ich würde tatsächlich eure Meinung nochmal ganz gerne hören zu der ganzen Streaming-Geschichte. Nicht Streaming-Geschichte, sondern Abo-Geschichte. Rund um PlayStation, Xbox. Habt ihr den Game Pass noch? Wie seht ihr die Zukunft? Ich habe von einigen mittlerweile gelesen. Immer mal wieder in den Kommentaren, wenn wir den Game Pass ja besprechen, dass sie das mittlerweile so ein bisschen kritischer sehen. Schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Hat letzte Woche fantastisch funktioniert mit der ganzen Open-World-Geschichte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gregor ist nächste Woche, glaube ich, nicht da, oder?
Genau, ich bin dann im Urlaub für 2 Wochen.
Sehr gut.
Also Arbeitsurlaub, aber was will man machen? Aber ich komme hoffentlich mit vielen neuen Sachen dann im Anschluss.
Vielleicht hast du die Xbox dann bis dahin mal ausprobiert.
Wahrscheinlich, ne? Oder mit den Rücken gebrochen beim Schleppen.
Das kann tatsächlich sein.
Eines von beiden.
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.